ARD.
In der Regel begreifen wir nicht und wissen wir nicht, warum wir so sind, wie wir sind und wer wir sind.
Dieser Satz stammt von unserer Gästin Nakhla Saimi.
Jetzt arbeitest du hauptberuflich mit Menschen, die Dinge getan haben, die man sich teilweise nicht mal vorstellen will. Ist die Frage erlaubt, ist das krank?
Darauf schauen wir in dieser Staffel.
Und damit sind wir schon mittendrin.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Herzlich willkommen zu Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Wir sitzen heute hier nicht allein, wir haben eine wunderbare Gästin. Dazu gleich mehr. Vorher stelle ich euch den Herrn zu meiner Rechten vor, Roman Lemke.
Einen wunderschönen guten Tag. Es freut mich, dass wir alle wieder so schön beisammen sitzen.
Berliner Legende, gut gelaunt, gärtenschlank, direkt aus dem Fitnessstudio.
Frisch also rasiert.
Unfassbar.
Ey, so viele neue Attribute, die ich mitbringe. Ja. Nicht aus dem Fitnessstudio, ich war heute laufen.
Noch besser, ja. Die Natur noch mit aufgenommen. So.
Das ist so Baden-Baden, sehr schön, geilstes Wetter. Wir haben echt Glück, in Berlin geht gerade die Welt unter.
Ja.
Ach, Berlin ist weit weg. Du hast einen guten Vibe, mein Freund. Da merkt man, Sport und Ernährung tun wirklich was. Und jemand, der das schon lange weiß, der früher Wettkampfsport betrieben hat auf höchstem Niveau und dem man es auch heute noch ansieht. Die schöne, kluge, integre Nina Workhardt zu meiner Linken.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich so hier zu sein. Die Sonne strahlt. Viele meiner Lieblingsmenschen sind hier und ich bin so gespannt auf die Folge.
Ich schätze Miriam Pollux heute in meiner schatzigsten Form, weil ich habe heute zwei Frauen, in die ich schon länger verliebt bin. Die eine ist ja die Nina Workhardt, das wisst ihr. Und die zweite stelle ich euch jetzt vor. Das ist nämlich eine der profiliertesten forensischen Psychiaterinnen Deutschlands. Dr. Nakhla Saimi ist heute hier.
Ja, hallo. Herzlich willkommen.
Über zwei Jahrzehnte hinweg mit Straftätern gearbeitet, die oft durch extreme Gewalt oder psychische Störungen aufgefallen sind. Darunter ganz, ganz viele Fälle, die bundesweit für Schlagzeilen gesorgt haben. Und als langjährige Leiterin einer der größten Maßregelvollzugskliniken hast du nicht nur unzählige Gutachten erstellt, sondern auch tiefe Einblicke in die Abgründe der menschlichen Psyche gewonnen. So habe ich mir gedacht, gehe ich da rein. Heute bist du gefragte Expertin bei Gerichten, in der Wissenschaft und den Medien. Wir waren erst vor kurzem auf einem Wissenschaftssymposium, so einem kleinen halbspaßigen. Es war sehr, sehr schön in Leipzig. Und von dir erwarten wir uns heute irgendwie so die unbequeme Frage, wann ist ein Mensch eigentlich krank und wann einfach nur gefährlich, beantwortet zu bekommen?
Ja, freue mich drauf.
Spannend. Ihr kennt die doch eh alle. Jetzt hört mal bitte auf. Wir haben zusammen YouTube gemacht. Wir haben zusammen meinen True Crime Podcast gemacht. Wir gehen zusammen live. Wir haben mein Buch mitgeschrieben. Das gefährliche Ego ist der Buchtitel und da hast du mir geholfen. Weißt du, was du gemacht hast? Du hast mir nicht nur geholfen, sondern du hast uns auch die Hater vom Hals gehalten. Weil wer kann was gegen ein Projekt sagen, bei dem du dabei bist? Also wirklich?
Ja, es gibt ja auch Leute, die das vielleicht als Grund zum Hate nehmen.
Da stehe ich mit dir gemeinsam gegen die.
Ich bin auch dabei.
Also die Leute kennen dich.
Du hast eine Bild-Zeitung, haben wir heute schon erfahren.
Vielleicht dazu später mehr.
Wir sprechen über deinen Job.
Ja.
Und die Staffel ist perfekt dafür, weil als Gutachterin entscheidest du literally darüber, ob jemand als krank gilt. Also mehr on the nose geht's ja gar nicht.
Wie kommt man darauf, diesen Job zu wählen? Sich mit Tätern und psychisch kranken Menschen beschäftigen zu wollen? War das eine Reise oder war das der Traumberuf seit...
Nein, das war eine Reise in der Tat. Es gibt ja einige Quellen, in denen ich schon gesagt habe, dass mein eigentlicher Wunsch war, Medizin zu studieren, konventionell Ärztin zu werden, konkret eigentlich Chirurgie zu machen. Dafür fehlt mir die Begabung, sicherlich nicht die Leidenschaft. Insofern habe ich Medizin studiert, habe dann in der Tat lange Zeit nicht so richtig gewusst, wo die Reise hingeht, weil ich alle Fächer interessant fand, die in irgendeiner Weise operative Fächer waren. Viele der Fächer, die das nicht waren, fand ich jetzt persönlich für mich nicht passend. Und ich hatte ein ganz großes Vorurteil der Psychiatrie gegenüber. Also ich wusste nichts über Psychiatrie. Ich hatte auch nie was mit psychisch kranken Menschen zu tun. Und ich habe eigentlich das über Psychiater gedacht, was man damals in meiner Generation so auf dem Lande häufig über Psychiater denkt, nämlich dass es eigentlich freilaufende Irre sind, die irgendwie eine berufliche Nische gefunden haben, um ihr Verrücktsein zu akademisieren.
Das Narrativ ist auch mir geläufig. Also so wurde es auch in meiner Jugend
So, ich glaube, generationenübergreifend.
Ja, ja, so, also im Sinne von Psychiater braucht kein Mensch, die haben alle einen Knall, halte ich fern.
Wollen
so,
sich selbst therapieren.
Genau. Ja. Ja. So, und also mit dieser profunden Meinung bin ich dann in höheren Semestern in die Hauptvorlesung Psychiatrie gegangen. Ich habe ja in Essen studiert, an der Uniklinik. Und dann kam der damalige Ordinarius für Psychiatrie, ein sehr soignierter, kultivierter Schweizer, mit einem jungen Mann, ein Student, den er im Hörsaal befragte zu seiner Erkrankung. Und das war ein junger Mann mit einer hochakuten Schizophrenie. Und das, was ich da gehört habe und wie ich diesen Menschen dort gesehen habe, das fand ich so ungeheuer faszinierend, aber auch berührend. Also, weil mir in dem Moment völlig klar wurde, dass das, was uns am meisten zum Menschen macht, mit den Freiheitsgraden, die wir in unserem Leben haben, dass das bestimmt wird von der Psyche und nicht von der körperlichen Erkrankung. Natürlich gibt es bestimmte körperliche Erkrankungen, wo man bestimmte Sachen nicht mehr machen kann, das ist schon klar. Aber das, was ich in meinem Leben an Freiheitsgraden ausschöpfen kann, das hängt mit meiner psychischen Funktion zusammen.
Können wir Freiheitsgrade noch mal vielleicht ein kleines bisschen mehr definieren? Reden wir hier von den Grundbedürfnissen, die jeder Mensch hat? Also zum Beispiel Autonomie, Liebe?
Da kommen wir noch drauf, glaube ich, an einem anderen Punkt. Aber mit Freiheitsgrade meine ich jetzt erstmal grundlegend die Frage, wer will ich sein? Was will ich mit meinem Leben anfangen? Welche Ziele habe ich? Was kann ich? Was kann ich für Ziele haben mit dem, was ich kann, was ich mitbringe? Und das war ja ein junger Student und der war völlig zerfahren und wurde dann gefragt, unter anderem von dem Professor, also abgesehen, dass er völlig durcheinander sprach, ja, Herr so und so, Sie wollten doch eigentlich auch noch Sprachen lernen. Und da habe ich noch so gedacht, so, ha, sisse, so verrückt ist der gar nicht. Und dann sagte dieser junge Mann, ja, Karpfisch und Delfinisch.
Wow, aber absolut ernst.
Ja, absolut, abgesehen von der großen poetischen Kraft, die das hat, und einer gewissen Art von tiefen Weisheit, zu der wir ja selber keine Verbindung haben auf der Ebene, in der Regel, war mir völlig klar, wenn man einmal so weit rausgeschossen ist auf der Kurve, dann wird es ganz, ganz, ganz schwer, wieder an den Punkt zurückzukommen, wo man im vollen Besitz seiner psychischen Ressourcen ist. Und diese psychischen Ressourcen sind ja nicht nur Denkfähigkeit, Realitätskontrolle, die sind auch Stimmungsregulation, die sind Antrieb. Also ganz viele Dinge brauchen wir als psychische Funktionen, um das zu tun, was wir tun wollen. Und das fand ich so, ich möchte fast sagen, betörend, dass ich nach diesen 90 Minuten rausgegangen bin und für mich völlig klar war, ich werde Fachärztin für Psychiatrie. Das ist mein Fach. Ja. Dann habe ich das sehr zielgerichtet gemacht und dann bin ich in der Psychiatrie erst überhaupt mit forensischer Psychiatrie konfrontiert worden. Da habe ich vorher gar nichts von gehört, auch im Studium nicht damals. Aha. Und dann habe ich gemerkt, ich kann Dinge neutraler und sachlicher betrachten, als das vielleicht einige andere Kollegen um mich herum können. Und ich habe die Möglichkeit, ein Fachwissen jenseits des individuellen Verhältnisses zum Patienten auch noch in einen gesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen. Und das war für mich der Reiz, dann zu sagen, ich glaube, forensische Psychiatrie ist mein Ding. Und dann habe ich das auch ziemlich straight weiterverfolgt.
Also Chirurgie war ein Traum und jetzt gehst du in die Tiefe des Geistes?
Genau.
Lass uns nochmal Forensik den Begriff klären. Also erstmal, ich habe Gänsehaut bekommen, vor allem, weil ich spreche Hai selber. Und dann ist natürlich jemand, der Karpfisch lernen will, das ist immer interessant. Und der Kabel auch. Jetzt hast du gesehen, okay, es gibt dieses Verbildlichen dieser Problematik hat in dir so was ausgelöst. Jetzt hätte man aber sagen können, ja gut, dann wär doch Psychiaterin einfach. Dann arbeite doch mit denen, die sich melden und die jetzt einfach kommen und sagen, ey, mir geht's gerade nicht so gut und verschreibt denen Tabletten und arbeite eine Therapie aus oder was auch immer. Aber nein, jetzt hast du nämlich den Schritt, den du jetzt hier in den Sätzen gesagt hast. Was ist Forensik und wieso bist du dort gelandet?
Ja, also natürlich habe ich die ganz normale Ausbildung zur Allgemeinpsychiaterin gemacht. Bin ja Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und habe ja in den ersten Jahren auch sehr viel psychiatrisch und psychotherapeutisch gearbeitet. In der allgemeinen Psychiatrie, also mit Menschen mit schizophrenen Erkrankungen, mit Depressionen, mit Angststörungen, mit Zwangsstörungen und so weiter. Und habe sehr viel klinische Arbeit geleistet. Also deswegen auch, dass ich nicht Professorin bin. Ich bin kein Wissenschaftstyp. Ich tauge nicht dazu, Experimente zu machen, Messreihen anzulegen, sondern ich habe mich immer gesehen im direkten Kontakt mit Menschen und im direkten Tun, im angewandten Alltag.
Das kann ich so nachvollziehen. Ich fühle das extrem gerade.
Ja, das ist sowas, was ich bin. Mhm. Da bin ich, glaube ich, auch ziemlich belastbar.
Glaube ich auch.
Und habe aber dann für mich auch gemerkt, dass ich für eine langfristige therapeutische Tätigkeit zu ungeduldig bin.
Mhm. Mhm. Das macht so das Sinn für mich.
Ja, also das kann ich eine Zeit lang tun. Und auch mit voller Überzeugung, das tue ich auch mit vollem Engagement. Mhm. Aber bei der Frage, was möchte ich die nächsten 35 Jahre machen, war es für mich klar zu sagen, ich glaube, ich kann etwas anderes besser. Mhm. Und ich kann, glaube ich, Muster und Dinge gut erkennen. Und ich kann sie, glaube ich, auf einer tieferen Ebene gut erkennen. Mhm. Ich muss aber nicht intervenieren, sondern intervenieren müssen andere und andere Institutionen. Und das ist in dem Fall mit der forensischen Psychiatrie in der Tat ja die Justiz. Also ich entscheide auch nichts. Wir kommen nachher noch drauf, was ich eigentlich entscheide und was ich eben nicht entscheide. Mhm. Und was eigentlich der Auftrag der forensischen Psychiatrie ist und was der Auftrag von Sachverständigen ist und was eben auch nicht der Auftrag von Sachverständigen ist. Und darin finde ich mich wieder und ich kann sicherlich mit den mittlerweile 59 Lebensjahren, die ich habe, sagen, dass zu der Frage, wer sind wir, was haben wir für eine Funktion, ich sehe mich schon als eine Beschreibende. Mhm. Und daraus können andere Schlussfolgerungen ziehen.
Mhm. Wow, sehr, sehr imponierend. Das finde ich richtig, richtig cool. Du hast gerade eben gesagt, ich bin vielleicht ein bisschen zu ungeduldig. Und ich habe verstanden, die Erfolge sind mir zu klein, zum Beispiel in der Behandlung mit ADHS-Patienten.
Das ist eine Bewertung. Also Erfolge sind mir nicht zu klein. Das ist nicht meine Denkweise. Also der Satz käme mir nicht über die Lippen. Mhm. Sondern ich sag mal so, es gibt Wanderer und es gibt Menschen, die fliegen mit dem Heli über die Landschaft.
Ich liebe diese Bildsprache.
Ich bin nicht der Wanderer.
Ich bin total der Wanderer.
Aber dafür, du bist eine Beschreiberin und jetzt dann beschreiben wir uns trotzdem nochmal Forensik. Ich weiß, wir haben es. Was ist Forensik? Genau. Dieser Begriff, man, jeder kennt den, alle True Crime Fans kennen den. Aber was genau, wie, was ist es?
Also erstmal muss man sagen, Forensik oder Forensiker ist eine große Sammeltüte für ganz gegenteilige Personen und ganz unterschiedliche Personen. Mhm. Weil der Insider in der Psychiatrie nennt Forensiker die Straftäter als Patienten, die in der forensischen Psychiatrie untergebracht sind. Hm. Das sind Forensiker. Mhm. Ja? Also Herr Müller ist in der Allgemeinpsychiatrie, aber Herr Meier, das ist der Forensiker. So. Ja. Punkt eins. Punkt zwei, die Rechtsmedizin, die also Obduktionen durchführt oder auch bei lebenden Personen Gewaltspuren dokumentiert, das sind auch Forensiker. Das sind nämlich forensische Mediziner, Rechtsmediziner.
Exakt.
Und dann gibt es auch die forensischen Psychiater, das sind auch Forensiker. Das heißt, Forensiker sind mal irgendwie alle. Die einen machen die Straftaten, die anderen dokumentieren die Straftaten und die Dritten sagen, was es werden soll.
Also es hat mit Straftaten zu tun.
So, es hat mit Straftaten zu tun. So. Und Forensik kommt vom Forum. Forum war der öffentliche Marktplatz, der Platz, an dem Recht gesprochen wurde. Mhm. Und forensische Experten jedweder Art sind diejenigen, die in Gerichtsverfahren den Gerichten ihr fachspezifisches Wissen darlegen, was die Gerichte brauchen, um Urteile zu sprechen, um zu Entscheidungen zu kommen. Und der Rechtsmediziner sagt dem Gericht, wie der Tatablauf war, nach Blutspuren, nach Obduktionsbefunden, wie lange braucht ein Würgevorgang, damit es so aussieht, wie es da aussieht und so weiter. So, das kann der Richter nicht alleine sagen, sondern das braucht den Fachexperten. Der forensische Psychiater als Facharzt für Psychiatrie hat die Diagnose zu stellen, wenn es denn eine Diagnose gibt. Oder kann sagen, jemand ist psychisch gesund, der hat nichts. Ja? Oder jemand hat eine schwere psychische Erkrankung und die sieht so und so aus und die macht sich so und so bemerkbar. Und wenn die sich so und so bemerkbar macht, dann hat es das und das zu tun mit dem Tatmuster oder dem Tatvorgang, so Tatgeschehen. Und das ist also erstmal sozusagen die Schnittmenge zwischen Expertentum und Justiz. Da sind wir im Bereich der Forensik, ganz allgemein. So, und warum gibt es jetzt solche Gutachter wie meine Kollegen und mich? Wir haben ein sogenanntes zweispuriges Strafrecht. Mhm. Wenn wir die Strafmündigkeitsgrenze erreichen, die liegt in Deutschland bei 14 Jahren, es gibt Diskussionen, das runterzusetzen. In der Schweiz liegt sie bei 12 Jahren.
Mhm. Ich glaube, es ist sogar auf 10 mittlerweile.
Okay, dann ist es runtergegangen. Okay.
Aber man darf das nicht mit den Deutschen vergleichen, denn die haben es gestuft. Während du als 14-Jähriger hier in Deutschland 10 Jahre in den Knast gehen kannst, theoretisch, kannst du in der Schweiz überhaupt nicht ins Gefängnis, bevor du 15 bist.
Aha.
Also die haben nochmal das unterteilt. Ja. Du bist zwar strafmündig früher, aber die Strafen, die du bekommen kannst, werden gestaffelt. Mhm. Und das macht Sinn. Also wenn wir reden von dem Runtersetzen des Alters, ab wann man strafmündig ist in Deutschland, müssen wir das auch anpassen, weil sonst haben wir 12-Jährige im Gefängnis.
Ja.
Und das kann keiner im Sinn haben.
Darauf wird es ja auch nicht hinauslaufen und das muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen.
Genau, aber das muss man dann auch wirklich, weil bis jetzt ist es so. Also du kriegst als 14-Jähriger theoretisch die gleichen Möglichkeiten.
Oh, und es gibt safe Stimmen in der Bevölkerung, die sagen,
auch 12-Jährige
einsperren. Wegsperren.
Ja. Aber das wollte ich nur noch mal kurz ergänzen, weil sonst denkt man immer so, es wäre so einfach, also ganz so einfach ist es nicht.
Wenn jemand also die Strafmündigkeitsgrenze erreicht, und das ist eine normative Setzung, ja, die Kinder in der Schweiz sind ja auch nicht anders als die in Deutschland grundsätzlich, sondern es ist eine normative Setzung zu sagen, ab dem und dem Entwicklungsstand eines Menschen nehmen wir Strafmündigkeit an. Dann ist jemand für seine Straftaten, die er begeht, erstmal voll verantwortlich. In der Jugendgerichtsbarkeit gibt es dann noch wegen des jugendlichen Seins und der Entwicklungsphasen besondere Dinge, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber im Grunde, wenn man volljährig ist, ist man komplett strafmündig. Und das zweispurige Strafrecht kennt jetzt ganz wenige, aber wichtige Ausnahmezustände, wo das Strafrecht, nicht der Psychiater, die Justiz sagt, wenn jemand diese und jene psychischen Funktionen nicht hat, die der normale strafmündige Bürger aber hat, dann müssen wir überlegen, ob der überhaupt bestrafbar ist.
Mhm. Das ist ja dieses klassische, hey, der war nicht zurechnungsfähig, ist nicht straffähig. Weil er vielleicht schuldfähig, mit 3,4 Promille gefahren ist.
Ja, Vorsicht. Also, die Frage da ist auch, abgesehen davon, ich darf ja nicht juristische Dinge kommentieren, ich glaube aber, dass wir einen grundsätzlich kritikwürdigen Umgang haben mit der Toleranz von Alkohol und also den Drogenkonsum als Dekubationsgrund, das sage ich ganz offen. Denn in der Regel weiß jeder, dass man mit 3,5 Promille nicht Auto fahren kann und dass viele Menschen exzessiv zu viel trinken, ohne dass sie suchtkrank sind, einfach weil sie beschließen, sich volllaufen zu lassen. Auch darauf muss die Justiz eine Antwort finden. Ich persönlich habe dazu eine Haltung, die ist aber nicht maßgeblich und die beeinflusst auch nicht meine Sachverständigentätigkeit, aber als Bürger habe ich eine Haltung dazu. Das zweispurige Strafrecht nimmt Bezug darauf, dass Menschen, die extrem weit psychisch außerhalb der Norm sind, nicht in dem normalen Sinne schuldfähig sind und damit nicht zu bestrafen sind, sondern dass sie, wenn sie weiter gefährlich sind, zwar gesichert werden müssen und zwar genauso gesichert wie im Gefängnis, aber dass sie einen Anspruch auf die Behandlung brauchen, damit die Erkrankung, aus der heraus sie überhaupt straffällig geworden sind, behandelt wird, gebessert wird und diese Leute nicht mehr gefährlich sind. Und das ist der Auftrag der forensischen Psychiatrie. Der Auftrag des Gutachters ist, sowohl in Bezug auf psychisch kranke Menschen als auch in Bezug auf psychisch gesunde Straftäter, Risikoprofile zu untersuchen, also das gefährlichkeitsprognostische Rating zu machen. Mit der Frage, ob jemand und wenn ja, in welcher Weise er weiter gefährdet ist, Straftaten zum Nachteil anderer zu begehen.
Jetzt arbeitest du hauptberuflich mit Menschen, die Dinge getan haben, die man sich teilweise nicht mal vorstellen will. Ist dir Frage erlaubt, ist das krank? Also, was du tust, dich freiwillig mit was beschäftigen, das andere überhaupt nicht um sich haben wollen?
Ich würde mal ganz grundlegend eine Antwort geben. Die Welt, in der wir leben, mit den Menschen, mit denen wir leben, nüchtern zu betrachten, intellektuell zu reflektieren und zu Lösungsansätzen des gemeinsamen Leidens an der Aufgabe, das Leben zu bewältigen, zu betrachten, das kann nicht krank sein. Das ist eine der Existenzformen. Die Frage stellt sich nicht.
Das ist eine extrem psychedelische Antwort.
Nee. Ich will jetzt auch Acid. Ich finde es richtig gut.
Also ich finde diese Antwort absolut nachvollziehbar, ja. Denn mich könnte man das Gleiche ja fragen, ist es nicht krank, sich mit Menschen jeden Tag zu befassen, die extreme Fetische haben? Voll. Also deswegen verstehe ich das gerade sehr gut. Ich bin auch tendenziell eher super interessiert und fasziniert von den Abgründen, teilweise auch der menschlichen Psyche. Und ich glaube, da trennt sich manchmal so die Spreu vom Weizen. Manche Personen wollen damit gar nichts zu tun haben, weil es sie verängstigt. Und andere finden das so faszinierend, dass sie gerne irgendwie auch einen Mehrwert leisten möchten in dieser Welt.
Also ich glaube, was uns in der Tat vereint, ist die Tätigkeit in einem Feld der Extreme.
Ja.
Das ist richtig. Was uns trennt, wenn ich jetzt so die Vibes spüre, das ist, dass der Aspekt der Faszination bei dir sehr viel größer ist.
Ja.
Ich habe nicht diese, ich möchte fast sagen, psychische, voyeuristische Faszination für das, was ich sehe, die ich bei dir deutlich wahrnehme.
Das kann keiner sehen draußen. Max und ich sitzen beide hier so.
Ja, weil du kriegst es auch gleich. Ich krieg's die ganze Zeit, ich krieg's seit Jahren.
Das habe ich nicht. Da laufe ich auf einer anderen Frequenz. Aber natürlich unterliegt man auch selber einer Entwicklung mit dem, was man tut. Und gestartet bin ich sicherlich, weil für mich durchaus ein eigenständiger Reiz ist, das Betrachtens, Sehens, Begreifens, Einordnens, Klassifizierens, auch des Verstehens im Sinne eines intellektuellen Prozesses, nicht des Verstehens im Sinne einer Rechtfertigung oder Entschuldigung. Ist überhaupt nicht mein Thema. Null. Interessiert mich auch gar nicht, nebenbei bemerkt. Sondern des Analysierens, auch nicht analytisch im Sinne von Psychoanalyse, sondern mehr im Sinne des fast technischen Analysierens. Mhm. Das ist ein großer intellektueller Reiz, sicherlich. Gepaart mit der sozialen Funktion, damit dem Rechtsstaat zu dienen und damit letzten Endes auch zu gucken, dass jemand individuell in diesem zweispurigen System gewissermaßen in der Richtung landet, die gemessen an dem Anliegen des zweispurigen Systems für ihn auch passend ist.
Aber woher kommt es? Ist es ein Wunsch für Fairness? Ist es,
was ist die Motivation?
Was ist die Motivation?
Das ist ein Wunsch durchaus der Fairness, aber jetzt kommt die nächste Stufe, dass ich es als eine ethische Grundhaltung betrachte, als eine ethische Position betrachte, mich mit den Leuten ins Gespräch zu begeben. Und die Taten, mit denen ich zu tun habe, sind ja in der Regel wirklich schwere Gewaltstraftaten, jedweder Art. Das heißt, es bedarf überhaupt nicht meiner persönlichen moralischen Empörung, weil das, worum es da geht, ist sowieso ein No-Go. Also das
die Frage stellt sich gar nicht.
Die Frage stellt sich nicht, ja. So. Das heißt, es ist eine ethische Grundhaltung zu sagen, ich spreche mit demjenigen und ich gucke, dass ich denjenigen möglichst so gut beschreibe, wie er sich als Mensch darstellt. Und ich merke sozusagen, dass ich einen wirklich guten Job gemacht habe. Manchmal kommt es tatsächlich vor, dass Leute über meine Gutachten sagen, auch wenn die in der Sache, was sie feststellen, kritisch sind, ja, auch prognostisch kritisch sind und so weiter, dass die Leute sagen, es war für mich nicht einfach, das zu lesen, aber ich habe mich verstanden gefühlt und ich habe mich auch richtig beschrieben gefühlt. Ich erkenne mich in dem Gutachten wieder, auch wenn es für mich nicht schmeichelhaft ist, aber ich erkenne mich in dem Gutachten wieder. Und insofern sehe ich mich eher als eine Art Porträtmaler gewissermaßen. Ja. Und ein guter Porträtmaler malt schöne Leute, hässliche Leute, Leute, die, weiß ich nicht, wie auch immer aussehen. Es gibt ja auch nicht schön und hässlich, es gibt ja nur Leute. Und das ist sicherlich ein Punkt. Der andere Punkt, und das ist sehr spät in meinem Leben erst gekommen, ist, dass ich in der Tat immer versuche, bei aller deskriptiven Ebene, und es gibt ja natürlich ganz viele Standards, es gibt ganz viele Standards an Formulierungen, ganz viele Standards an diagnostischen Arbeiten, die sich immer wiederholen, die in gewisser Weise sozusagen weniger persönlich sind. Aber ich versuche immer wieder in einem Gutachten an der einen oder anderen Stelle einen Satz einzubauen, der spezifisch auf diese Person, auf dieses Wesen, auf dieses So-Sein eingeht.
Auf diese Individualität.
Aber ohne zu bewerten, ohne zu moralisieren, sondern es
das ist eine Kunst,
das zu beschreiben. Das ist, glaube ich, eine Art Vibration, das ist eine Mindset, den ich zu der Gesellschaft beitrage, in der wir leben. Und das, glaube ich, hat einen Sinn.
Also die Faszination bei Nina ist das Äquivalent zum Schachspiel und bei dir ist es das Verstehen von Mechanismen, ähnlich wie Zahnräder, die aneinander greifen. Ich kann es nur noch mal sagen, für mich klingt das höchst psychedelisch. Also es ist das Beobachten des reinen Seins ohne die Bewertung. Also es ist Champions League. Ich kenne fast niemanden, der das umsetzen kann. Und an der Stelle habe ich eigentlich direkt die neugierige Frage, gelingt dir das immer?
Das müssen andere entscheiden, nicht? Also es ist natürlich auch so, dass, ich sag mal, es gibt ja auch Fragestellungen von unterschiedlicher Komplexität oder auch Fälle von unterschiedlicher Komplexität. So. Und es gibt Probanden, die sehr, sehr, sehr schwierig zu beurteilen sind. Also man kann ganz viel darüber schreiben, dass man nichts sagen kann. Mhm. Und dann muss man auch sehr viel darüber schreiben, dass man nichts sagen kann. Das sind mit die dümmsten Gutachten, ja, wo ich im Grunde dazu sagen kann, so, I don't know. Ja.
Auf 20 Seiten.
Ja. Bitte? 120 Seiten? Nein, nein, 20, da kommt man 20. gar nicht mit hin. Also 220 Seiten sind es dann schon.
Wow. Ja.
Selbst wenn man quasi sagen kann, ich kann nichts über die Person sagen.
Ja, dann wird es umso mehr, weil es muss man begründen, warum man es nicht zahlen kann.
Wow. Wir haben jetzt auch mal eine Zahl und einen Rahmen gehört.
Und es kann auch, es kann natürlich auch sein, dass Dinge sehr einfach sind und dass auch Menschen natürlich auf einem sehr unterschiedlichen Komplexitätsniveau zu beschreiben sind. Und ich habe ja eine ganz klare Aufgabe. Die Aufgabe, die ich habe, ist ja keine psychedelische. Abgesehen davon, dass psychedelisch ist für mich jetzt natürlich ein Begriff, der für mich sehr stark so mit Drogenkonsum zu tun hat. Und da finde ich mich nicht ganz wieder. Ja, ich würde es mal zwingen, eher sagen, es ist eine
spirituelle.
Es ist eine es geht eher in die Richtung. Ja. Ja. Es ist eher eine Grundhaltung. Das mache ich ja auch in meinem Buch Das Liebe Böse dann deutlich. Das ist eigentlich das Buch, was ich bisher geschrieben habe, was mir bisher am meisten am Herzen liegt. Dass ich im Grunde irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, zu sagen, was unterscheidet eigentlich diesen Menschen, der mir gegenüber sitzt, den ich begutachte, mit seinem Lebenslauf, was unterscheidet den von mir und von meinen Kollegen?
Eine sehr, sehr wichtige Frage.
Ja. Und das ist nicht die Intelligenz. Also es gibt natürlich auch Leute, die sind in der Tat sehr viel intelligenter als ich. Und es gibt Leute, die sind in der Tat weniger intelligenter als meine Kollegen und ich. Aber das ist nicht das Entscheidende. Mhm. Sondern ich habe mich gefragt, welche Stellschrauben existenzieller Art im Menschsein hätten dazu führen können, dass ich auf der anderen Seite sitze.
Das ist die Frage letztendlich, weil wenn man schon mal Kontakt mit jemandem mit so einer extrem starken psychischen Erkrankung wie eine Schizophrenie hat, fragt man sich ja, oder dann kriegt man erstmal so ein Gefühl dafür, das könnte mir auch passieren. Wenn man Kontakt zu diesen Personen hat, ist es plötzlich nicht mehr so weit weg, oh, das ist der Psycho, der über die Straße läuft, sondern einem wird bewusst, ich könnte auch an dieser Stelle sein. Ja. Was fehlt, damit ich in diese Situation käme?
Genau.
Als jemand, der jetzt das in den Genuss kommt seit vielen Jahren von dir, wenn auch nicht komplett porträtiert worden, doch zumindest immer wieder mal anskizziert zu werden.
Ich weiß ja über dich gar nicht. Ich kriege dich ja nur auf der Oberfläche mit.
Ich kann sagen, dass vor vielen, vielen Jahren zusammen haben wir einen gemeinsamen Podcast zwei Staffeln gehabt, wo wir wirklich tagelang da saßen und Fälle zusammen durchgearbeitet haben. Und ich mach's ganz kurz. Wir haben Briefe gehabt von Leuten, die in der amerikanischen Todeszelle saßen. Mhm. Und diese Briefe haben wir zusammen angeguckt. Sie, also du mit deiner Fachexpertise und ich mit dem, was ich so, okay, der sitzt im Knast, ich war im Knast, der hat diese Taten begangen, ich weiß, wieso Taten anfangen und so weiter. Und dann haben wir über diese Menschen geredet. Und ich konnte halt keinen Satz sagen, ohne dass ich darüber sehr viel über mich gesagt habe. Und es war so, auf einer Seite so, halt, weil ich war auch noch nicht ganz so sicher, wie ich jetzt bin, mir selber so, ich war noch ein bisschen geheimniskrämerischer. Und es war sehr anspruchsvoll. Weil egal, was du sagst, ist in deinem Kopf flippt es so und du vergisst auch nichts. Und auf der anderen Seite war es aber auch schön. Und ich habe auch gemerkt, da wollte ich jetzt eigentlich hin, was dich, glaube ich, zu einer außergewöhnlich guten Gutachterin macht und dich abhebt auch von vielen deiner Kollegen. Du warst auch bereit, eine Annahme anzupassen mit der Zeit. Und das sind viele einfach nicht.
Habt ihr ein Beispiel dafür? Also bei einer Annahme, die anzupassen ist. Was könnte so eine Annahme sein?
Da gibt es ganz, ganz viele. Wenn dir jemand sagt, ey, es ist so nicht, dann hast du immer die zwei Möglichkeiten. Okay, entweder der hat einen Grund zu sagen, es ist so nicht, weil er will, dass ich das und das glaube. Mhm. Oder es ist wirklich nicht so. Und das offen zu lassen, ist natürlich eine große Fähigkeit, wenn man so gut denkt, wie jetzt Nachla denkt. Mhm. So, weil normalerweise weißt du ja schon.
Aber ist das nicht die Grundessenz von Intelligenz, wenn du eine andere Meinung bekommst, darüber nachzudenken, open-minded zu sein und eventuell zu sagen, ja, okay, vielleicht ist meine Weltsicht gar nicht so justiert.
Aber stell dir vor, du weißt mehr als die meisten. Mhm. So, das war zum Beispiel eine meiner Sachen. Ich wusste damals noch nicht, dass ich halt überhaupt in die Richtung Narzisst gehe. Für mich, wir waren alle so.
Und wir waren
alle. Das ist klar. Waren alle so. Waren alles Narzissten, klar.
Ich denke, jeder denkt so. Jeder will das, was ich will. Und jeder denkt so was. Und ich musste das die letzten Jahre wirklich auch auf einem harten Weg teilweise lernen, dass das eben nicht so ist. Und du wusstest es ja schon vorher. Also du hast dich mit mir irgendwie einen Tag unterhalten und wusstest diese Dinge schon über mich, die ich aber noch nicht wusste. Und wenn dir es öfter so geht im Leben, ist natürlich das Risiko groß, dass du irgendwann nicht mehr bereit bist, dich anzupassen.
Ja. Also, naja. Also ich glaube, nehmen wir mal folgendes Beispiel. Also ich habe ja viel zu tun auch mit Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Leuten, die vor einem sitzen und im Brust und der Überzeugung sagen, ich bin nicht pädophil. Mhm. Ich bin ja jetzt nicht die Stenokraft, die aufschreibt, was der andere mir in die Feder diktiert, um das dann als Realität zu verkaufen. Sondern ob jemand, der behauptet, dass er nicht pädophil ist, letzten Endes doch eine pädosexuelle Präferenzstörung hat, das würde ich mir schon zutrauen, das dann mal selber zu entscheiden. Weil das ist eine Diagnose. Und ob das vorliegt oder nicht vorliegt, da mache ich mir dann selber mal ein Bild. Der muss das nicht teilen. Das ist mir ja wurscht. Also weil ich mache meinen Job und ich komme zu meinen Ergebnissen und vertreten muss ich meine Ergebnisse nach fachwissenschaftlichen Kriterien. Und das muss auch einer potenziellen anderen Begutachtung standhalten. Also mein Thema ist nicht, ob jemand happy damit ist, was ich schreibe. Überhaupt nicht. Mhm. Aber es geht darum, ich komme nochmal zurück auf die Frage, wer sind wir oder wären wir, wenn wir Faktoren unterworfen gewesen wären, die wir gar nicht beeinflussen können. Wenn wir auf der Welt sind und wenn wir uns zu einem mehr oder minder erwachsenen Menschen entwickeln, haben wir Fähigkeiten und müssen Verantwortung tragen. Das ist für mich auch unumwunden Faktum. Mhm. Also wir müssen Verantwortung tragen für der wir sind. Mhm. Ganz klar. Aber wir alle säßen jetzt hier nicht mit so einem Podcast, wenn wir ein schweres fetales Alkoholsyndrom gehabt hätten und die Mutter also nach Strich und Faden von der frühen Schwangerschaft an morgens erstmal die ersten zwei Flaschen Whisky durchlaufen ließ, dann säßen wir jetzt hier alle nicht. Ja. Das ist ganz simpel. Ja. So, wir säßen hier alle nicht, wenn wir in einem behüteten Uterus uns entwickelt hätten, aber in dem Geburtsvorgang medizinische Probleme aufgetreten wären und wir einen schweren Sauerstoffmangel im Gehirn gehabt hätten. Das heißt, es gibt so ein paar ganz banale Dinge, die massiv von Beginn an eine Weiche stellen, was wir im Leben tun können und was wir nicht tun können. Und da fängt das ja schon an. Mhm. Wenn ich jetzt selber eine sehr schwierige Kindheit mit sehr viel Gewalterfahrung gehabt hätte, dann kann ich ganz klar sagen, hätte ich mich sicherlich zu einem anderen Menschen entwickelt. Was dann aus mir geworden wäre, weiß ich nicht. Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Aber sicherlich nicht das, was ich jetzt mache. Mhm. Allein schon das Geschlecht, mit dem wir auf die Welt kommen. Und ich bin jetzt bei ganz banalen Dingen. Ich bin jetzt nicht bei Gender, sondern wirklich ganz, ganz banal. Man wird als Junge oder als Mädchen irgendwie geboren und wird erstmal von den Eltern so erzogen. So. Schon das beeinflusst Biografien. Meine Erziehung und mein Lebensweg als Cis-Frau ist ein anderer, als wahrscheinlich mein Lebensweg gewesen wäre, als Cis-Mann, als Trans-Mann, wie auch immer. So. Und das sind alles Einflussfaktoren, mit denen wir uns im Leben auseinandersetzen, formend auseinandersetzen, die wir aber primär erstmal mitbekommen als Gepäck. Mhm. So. Und jeder Mensch hat ein Gepäck. Nochmal, das entschuldigt gar nichts, Es rechtfertigt gar nichts. Weder Rechtfertigung noch Entschuldigung sind überhaupt für mich Begriffe, die in meinem Kosmos vorkommen. Die finden in meinem Kosmos nicht statt, weil es Bewertungen sind. Das interessiert mich nicht. Sondern ich bin nur bei der Beschreibung und sage, jeder Mensch hat einen Rucksack. Mhm. Und mit so ein paar Elementen im Rucksack kommen wir auf die Welt. Und den Rest tun wir selber in den Rucksack rein.
Ja, ich bin völlig d'accord. Jeder hat diesen Rucksack. Müsste es nicht in dem Alter, wo wir eben noch nicht zur Verantwortung gezogen werden können, weil wir sie einfach nicht übernehmen können, weil wir Kinder sind, müsste es nicht Aufgabe von wem auch immer sein, einem diesen Rucksack anzupassen, dass man damit durchs Leben gehen kann?
Genau, das ist die Aufgabe von Eltern und die Aufgabe von Erziehung. Das heißt, wenn man Eltern wird, muss man wissen, dass Kinder nicht so groß werden wie das Gras am Autobahnrand, also im Sinne von, es regnet automatisch und irgendwas wächst immer, sondern das ist die Aufgabe von einer profunden Mischung aus Orientierung und Regelsetzung einerseits auf der Basis einer unkonditionalen Liebe andererseits. Und das ist die große Aufgabe und große Herausforderung des Elternseins. Und das ist glaube ich, mal der erste Schritt.
Das Schlimme daran ist ja, wenn wir jemanden ein Auto fahren lassen, sagen wir brauchen einen Führerschein, das ist eh schon zu wenig. Aber wir haben für alles tausend Sachen. Wir würden niemanden Elektrik machen lassen irgendwo, der nicht Elektriker ist.
Die Frage ist immer, was ist das Erziehungsideal? Und die Frage ist auch, welchen Begriff hat man von den notwendigen Rahmenbedingungen, in denen sich eine Persönlichkeit entwickelt. Wir haben in den 70er Jahren, da war ich noch ein ganz kleines Kind, eine Mode gehabt, die sogenannte antiautoritäre Erziehung. Das ist natürlich die andere elegante Form, um Menschen ins Chaos zu stürzen. Alle Extreme sind immer problematisch und wir haben als Menschen, wenn wir auf die Welt kommen und diese Bedürfnisse nehmen wir bis zu unserem Tod mit. Wir haben 4 Grundbedürfnisse nach Grawe, nach dem Neuropsychologen Grawe. Das ist Bindung, Selbstwirksamkeit, Kontrolle und Orientierung. Und das ist Lustgewinn und Unlustvermeidung. Also Lustgewinn jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern im ganz allgemeinen Sinne. Wir wollen, dass es uns gut geht und wir wollen möglichst wenig leiden. Und das sind die 4 Bedürfnisse, die unser gesamtes Menschsein prägen. Und wenn wir jetzt mal auf die Erziehungsmaximen des Dritten Reichs gehen, mit den Kindern, die schon nach der Geburt nicht verzärtelt werden dürfen und die man so lange schreien lässt, bis sie also nach stundenlanger Schreien erschöpft einschlafen, dann ist das eine zielsichere Methode, eine ganz frühe Bindungsstörung zu erzeugen. Ja? Und das hat gar nichts mit Verwöhnung zu tun. Verwöhnung kommt erst sehr viel später als Problem in der Individuation von Kindern zum Tragen, aber nicht in den ersten 2 Jahren. Da ist die sichere Bindung das A und O. Und das muss man einfach alles wissen, um sozusagen sinnvoll zu begreifen, was braucht es an Erziehungskompetenz.
Dass das klar bei autoritären Systemen natürlich irgendwie ein krankhaftes, falsches Stärkebild schaffen soll, das leuchtet mir schon ein. Also für mich macht es nur aus, und das ist übrigens bei allen Dingen im Leben so, macht es nur aus wissenschaftlicher Sicht Sinn, denn das ist der aktuelle Stand des Wissens und das heißt, es behält sich immer vor, wir können hier noch was lernen.
Mit der Wissenschaft ist es gibt ja diesen schönen Satz von Erich Kästner, die Wissenschaft hat festgestellt, dass Marmelade Fett enthält. Also was ich damit sagen will, ist, auch die unterliegt natürlich eigenen zeitgeschichtlichen Verzerrungen. Ich möchte es mal so sagen. Also ich finde Wissenschaft schon extrem wichtig. Das möchte ich auch hier nochmal betonen, weil die Wissenschaftsfeindlichkeit und Wissenschaftskritik, die wir jetzt mittlerweile in der Gesellschaft anfluten haben, halte ich für desaströs. Ja. Also insofern bitte nicht falsch verstehen. Aber ich erinnere mal daran, dass vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten noch im letzten Jahrhundert, das ist mittlerweile glaube ich auch über 100 Jahre her, da gab es tatsächlich Wissenschaftler, die haben behauptet, Kinder, kleine Kinder, würden gar keinen Schmerz empfinden, sondern sie würden einfach nur schreien, weil sie halt Angst haben und irgendwie schreien, weil Kinder halt irgendwie schreien. Auf jeden Fall Schmerzen würden sie nicht empfinden. Das heißt, es wurden auch medizinische Behandlungen an Kindern ohne Betäubung durchgeführt, weil man gesagt hat, also ich als Mediziner sage, so ein Kind empfindet gar keinen Schmerz. Da muss man sagen, ja, wie dumm ist das denn?
Sagen Sie heute noch zu Tieren.
Ja, so, genau. Also das sind alles Dinge, wo wir immer wieder zurückkommen auf ein ganz grundlegendes Prinzip zu begreifen und uns anzunähern, wer wir als Menschen, als sozusagen in diese Welt hineingeborene. Und wir wissen ja nicht, warum wir in diese Welt so in der Weise hineingeboren worden sind. Das wissen wir nicht. Wer wir sind und mit welchen Vulnerabilitäten wir als Mensch ausgestattet sind. Und da komme ich eben nochmal auf Bindung. Das heißt, Bindungslosigkeit, Bindungsverlust ist ein großes Problem für Menschen. Kontrollverlust ist ein großes Problem. Wir haben jetzt so viel Hass und Hetze im Netz, weil die Leute mit der Vielfalt an Informationen und der Widersprüchlichkeit von Informationen nicht mehr umgehen können, weil sie überfordert sind und sie verlieren die Kontrolle und sie wollen Kontrolle zurückhaben. Und deswegen wird die Welt einfach gemacht in Schwarz und Weiß und die müssen wir umbringen und die lassen wir leben. Das ist ganz easy. Und das gibt Sicherheit. Und es gibt sozusagen, und das sind sozusagen alles Kompensationsmechanismen in einer intrapsychischen Bedrohung. Und deswegen müssen wir letzten Endes uns damit befassen, was sind unsere eigenen Bedürfnisse und wie soll eine Gesellschaft sein, die diese Bedürfnisse, die alle Menschen haben, alle, egal welche Nation, egal welche Religion, egal welches Alter, egal welches Geschlecht, die alle Menschen haben, wie kommen wir zu einer Gesellschaft, die diese Bedürfnisse so gut als möglich schützt und die roten Linien dasetzt, wo Denkmuster und Überzeugungen entstehen, die diese Bedürfnisse mit Füßen tritt. Das ist die einzige rote Linie, die wir haben.
Wow. Bam, Claps.
Das zieht sich durch seit der ersten Staffel eigentlich. Du sagst es nur schöner, aber ne? Wie wir über uns selber, warum hier da der irgendwie im Knast gelandet ist, warum der Konsumstörung hatte, warum damals, also es hat alles, in dem Satz lag alles drin.
Worauf ich mit der Frage hinzielen wollte, ist ja, dann kommen wir nämlich genau zu deinem Arbeitsfeld wieder. Wie viele Menschen laufen mit einem nicht passenden Rucksack rum?
Ja, das ist eine schöne Frage. Und jetzt werden wir mal philosophisch. Jetzt werden wir mal wirklich philosophisch. Die Frage ist, das ist ja ein schönes Modell, das ist ein schönes Denkmodell. Jetzt nehmen wir mal an, und ich mache jetzt dieses absurde Denkbeispiel deswegen, weil ich darauf hinaus will, dass wir müssen Recht sprechen und Urteile sprechen, um eine Gesellschaft normativ zusammenzuhalten. Mhm. Also ich halte Sanktionsmaßnahmen für wichtig, ich halte Rechtsprechung für wichtig, um das ganz klar zu sagen. Die Frage ist aber, auf welchem Grad, an welcher Humanitätsstufe wir das machen. Und an der Stelle gebe ich mal zu bedenken, wir haben ja jetzt ganz viel mit Hass und Hetze im Netz. Das ist ein ganz großes Phänomen und das ist ein Phänomen, das unsere Gesellschaft auseinanderbringt, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, das sage ich ganz klar.
Absolut.
Und an der Stelle sage ich jetzt mal, es ist so ganz gut, wenn man so mit so ein bisschen Demut durch die Welt läuft. Und das hat mich mein Job gelernt. Also mein Tun hat mich Demut gelernt. Mit der bin ich nicht gestartet, sage ich ganz klar.
Woher kam sie oder wann ist sie aufgeploppt?
Weil ich irgendwann genau diesen Gedanken hatte, zu sagen, was unterscheidet den anderen eigentlich von mir? Und was kann der andere als Mensch sein dafür, dass er so ist, wie er ist? Und welche Faktoren hat er selber bestimmt und welche Faktoren sind halt schon ganz früh scheiße gelaufen? So. Und das heißt, wir alle haben ein Stück weit ein unverdientes Glück. Unverdientes Glück. Das ist vollkommen a priori. Da haben wir nichts für geleistet. Wir haben ein unverdientes Glück. Das fängt schon an, dass wir in Deutschland geboren sind und einem der besten Länder der Welt.
Es gibt Strom,
das ist ein komplettes Privileg, wenn wir das uns weltweit angucken. Und zwar im Nachkriegsdeutschland notabene. Eine der besten Länder weltweit. Dazu haben wir gar nichts beigetragen, sondern wir sind hier gezeugt worden, wir sind hier geboren worden. Wir sind Deutsche. Wir haben im Nachkriegsdeutschland unter bestimmten Prämissen ein Bildungssystem umsonst besuchen dürfen. Und das ist ein unfassbares Privileg. So, Punkt 1. Punkt 2 ist aber, was wäre, wenn es irgendwo im Outer Space einen riesigen Rucksackladen gibt mit allen möglichen Krempel und der eine ist irgendwie von einer einfachen Firma und der andere ist von einer französischen Luxusfirma und der dritte ist von einer italienischen Luxusfirma. Und so. Und da sind unterschiedliche Items drin. Und jetzt kommen wir mit einem Rucksack auf die Welt, der gar nicht so schlecht ist. Aber es ist vertauscht worden. Jemand anders trägt für uns unseren Scheißrucksack, den wir hätten tragen sollen.
Oh ja, das geht tief.
So.
Oh, ich tue mich schwer mit dem Gedanken, weil ich...
Dein Rucksack scheiße war schon.
Nee, weil ich kenne natürlich nur meinen Rucksack. Ja. Ne? Und ja. Jeder Mensch kennt ja eigentlich...
Den kennt nur sein. Genau. Ganz genau. Aber es ist nicht deiner alleine.
Es gibt schon Leute, die halt auch noch viel geile Rucksäcke haben und so. Und es gibt, ja. Jetzt ist natürlich...
Oder von denen wir denken, dass die geiler sind. Weil wir nicht wissen, was drin ist. Sehen nur, wie schick es
aussieht. Sieht von außen geil aus, ist von innen trotzdem Shit. Ha, diese Staffel heißt, ist das krank? Wenn es nicht geht, sag's einfach. Aber ist es möglich zu sagen, ja, das ist krank? Zumindest in dem Bereich, in dem du dich bewegst. Also im Bereich, wir haben einen Täter, wir haben eine Tat und wir müssen jetzt zu einer Entscheidung kommen. Kannst du sagen, also ab da ist das krank? Also professionell.
Ja, also zunächst mal ist es so, dass Krankheit etwas ist, was eine Art Funktionseinbuße ist, die von der physiologischen oder auch sozialen Normalität abweicht. So. Mhm. Unter Funktionseinbußen versteht man zum Beispiel, wenn man seinen Alltag nicht mehr strukturieren kann, weil meinetwegen im Rahmen einer schweren Depression jemand morgens gar nicht mehr aufstehen kann. Der hat so wenig Antrieb, dass er gar nicht mehr das Bett verlässt, dass er sich nicht mehr körperlich pflegen kann, dass er nicht mehr zur Arbeit gehen kann, dass er sich kein Essen mehr bereiten kann. Das wäre eine Funktionseinbuße, wo gewissermaßen das massive Defizit im Antrieb eine Rolle spielt. Oder eine Funktionseinbuße ist, wenn wir die Realität nicht mehr gemeinsam als solche ansehen, sondern wenn jemand jetzt hier in diesem Raum Personen oder Tiere oder irgendwelche Ungeheuer sehen würde, die wir alle hier nicht sehen. Ja, wir alle sagen, wir sitzen hier zu viert am Tisch. Und wenn jetzt jemand aber noch jemand anders sieht, der nicht da ist und sein Handeln danach ausrichten würde und zum Beispiel aggressiv rumschreien würde, weil er sich von dem anderen, den wir nicht sehen, bedroht fühlt, oder auf den anderen irgendwie zustürmen würde mit irgendeinem Gegenstand. Das heißt, der hat eine andere Art von Realitätswahrnehmung als wir, die wir nicht teilen können. Auch das führt natürlich zu einer Funktionseinbuße im sozialen Umgang.
Ich glaube es.
Und in der Regel verursacht eine Krankheit Leidensdruck. Im psychiatrischen Bereich ist es so, dass eine Krankheit entweder Leidensdruck in Bezug auf sich selbst verursacht oder Leidensdruck in Bezug auf andere verursacht. Also bei Persönlichkeitsstörungen zum Beispiel.
Oder
das
beides.
Oder beides, ja, so, genau. Also es hat immer was zu tun mit Leiden, Punkt eins. Es kann auch ein Leiden sein, das man erstmal selber nicht bemerkt. Das ist ja in der somatischen Medizin auch so. Man kann ja erstmal ziemlich schlechte Nierenwerte haben, aber merkt es noch gar nicht so richtig.
Ja.
So, ja? Oder man kann schnell außer Atem sein und merkt es noch gar nicht so richtig, was es eigentlich für eine Erkrankung ist oder so. Aber es geht erstmal um Funktionseinbuße. Und im psychischen Bereich hat eine psychische Erkrankung entweder etwas zu tun mit der absoluten Verzerrung der Realitätswahrnehmung, also dass wir nicht mehr gemeinsam im gleichen Realitätsraum sind, im Sinne des dualistischen Bewusstseins. Da sind wir im Bereich der Psychosen. Oder wir sind in einer ganz weit unterdurchschnittlichen Intelligenzfunktion.
Was ist das dualistische Bewusstsein? Ich und du oder was?
Ja, genau. Okay. Genau. Also zum Beispiel in einer Psychose könnte es jetzt zum Beispiel so sein, dass wenn wir uns jetzt angucken, dass die psychotische Person das Gefühl hat, sie wird durch Blicke gelenkt.
Fremdgesteuert.
Mhm. So, ja. Also die Ich-Grenze, mit der ich sozusagen mich zur Umwelt verhalte, die wird brüchig. So, das ist psychisch krank. Das ist was Psychotisches. Und dann gibt es aber Diagnosen, die sozusagen im juristischen Sinne erstmal überhaupt keine Rolle spielen, aber im, sagen wir, sexualmedizinischen Feld sehr wohl eine Rolle spielen. Also nehmen wir mal an, jemand hat eine sexuelle Präferenz in Bezug auf vorpubertierende Kinder. So. Kinder, also Individuen vor der Pubertät, sind nicht biologisch sexuell matur, sind psychisch nicht sexuell matur. Das heißt, es ist eine Störung, dass ich diese Menschen sexuell besetze.
Als anziehend empfinde.
So. Das ist jetzt erstmal strafrechtlich noch gar nicht von Belang, weil wenn ich die anderen Kapazitäten in meiner Persönlichkeit habe, um mit dieser Störung umzugehen, dann bin ich dafür voll schuldfähig. Ja, weil ich kann das ja finden, wie ich will, aber ich darf halt nichts tun. Ja, finden.
Denken davon, was man möchte.
Also, die Präferenz alleine, wenn ihr Täter werdet, wird nicht reichen, um vermindert schuldfähig zu sein. In keinster Form. Weil, okay, obwohl wir werden jemand von hier kein Täter werden, auch hoffentlich in der Staffel haben. Obwohl wir natürlich sagen müssen, shit, da hat jemand einen Rucksack gepackt bekommen, der schon mal scheiße ist. Den hat er sich schon mal nicht ausgesucht, diese Präferenz, die im Rucksack lag. Genau. Für die kann er ja eigentlich nichts.
Für die kann er nichts. Deswegen muss man ihn ja auch nicht vierteilen und teeren und federn. Aber man muss sagen, Schätzelein, du hast hier eine Präferenz, die zwingt dich in eine ganz besondere Verantwortung. Ja. Und diese besondere Verantwortung, die haben wir alle im Leben in irgendeiner Weise für irgendwas.
Ja, du kannst halt nicht einfach sagen, hey, ich habe halt den Rucksack.
Ich mache das jetzt einfach. Weil ich den Rucksack habe. Genau. Sagen, so, nee,
deswegen macht es Sinn, dass allein dieser gepackte Rucksack, also dass allein das nicht reicht.
Genau.
Das ist auch nochmal klar. Leute, ne, habt ihr es jetzt verstanden? Also ein Gutachter wird nie sagen, ja, okay, wir haben hier jemanden mit dieser Präferenz. Die Präferenz ist so stark, dass das der einzige Wunsch im Sexuellen ist. Reicht nicht.
Ja, wir haben ja auch Leute zum Beispiel sagen, ich wollte immer schon mal einen umbringen, ich wollte mal sehen, wie das ist, wenn jemand stirbt. Dann muss man sagen, so reicht nicht.
Reicht nicht.
Ja, reicht nicht. Mhm. Neugierde reicht nicht.
Okay, also aber das ist dann in dem Sinne zwar eine Störung, aber nicht krank genug für
eine Schuldfähigkeitsminderung.
Genau. Genau. Wie erklärt man jetzt dem
würdest du sagen, krank?
Also das ist eine sexuelle Präferenzstörung. Also ich bleibe auch da in der medizinischen Beschreibung. Es ist eine sexuelle Präferenzstörung. Das ist damit eine Störung auf dem Gebiet der Sexualität, die einen Menschen letzten Endes daran hindert, eine befriedigende Art der Sexualität leben und erleben zu können, weil das, was er will, automatisch immer dann gebunden ist an ein strafrechtlich sanktioniertes Verhalten. Und in dem Falle auch an ein begründet strafrechtlich sanktioniertes Verhalten. Mhm.
Top Antwort. Ich wollte jetzt nämlich genau auf den Punkt. Wie erklärt man jetzt dem Volk mit den brennenden Mistgabeln, hey, solange der verantwortungsvoll mit seinem Rucksack umgeht, oder sie, solange ist es ja okay, dass du Angst hast, aber du darfst die Person jetzt nicht irgendwie minder bewerten oder es ist nicht dein Recht.
Also ich muss ja nicht jeden mögen. So. Mhm. Ja, ich habe das Recht, Menschen unsympathisch zu finden. Das Recht habe ich. Das Recht kann ich mir ja auch rausnehmen. Ich kann mir auch als Bürger dieses Landes das Recht rausnehmen, zu sagen, ich möchte mit bestimmten Leuten persönlich keinen Umgang pflegen. Das kann ich alles tun. Ich muss aber in einem so komplexen demokratischen Rechtsstaat das Prinzip der Gewaltenteilung verstanden haben. Und das Prinzip der Gewaltenteilung heißt, dass Justiz unabhängig ist. Wenn sie das nicht mehr ist, dann komme ich in eine Autokratie. Dann muss man verstehen, was eine Autokratie ist. Man kann sich das wünschen, aber man muss verstehen, was man sich denn wünscht. Und die Justiz muss unabhängig sein und die Justiz ist dazu da, strafrechtlich relevantes Verhalten zu sanktionieren. Und das ist nicht der Bürger mit der Mistgabel. Das ist das eine. Das zweite ist, ich warne Neugierige, weil wir haben mittlerweile ja in einem extremen Ausmaß Fake News. Und man kann, nur weil man jemanden scheiße findet, aus irgendwelchen Gründen, weil der einem irgendwie nicht passt, was weiß ich, könnte man jetzt zum Beispiel Folgendes machen. Man könnte jemandem, wenn der in Urlaub fährt, dem bösen Nachbarn, in den Vorgarten ein Schild stellen, also ist natürlich strafbar, was ich jetzt sage, in den Vorgarten ein Schild stellen mit der Aufschrift, bitte helfen Sie mir, ich habe meine Tochter missbraucht. So. Vielleicht hat der Nachbar gar keine Tochter, kommt gar nicht drauf an. Sondern nur weil ich so ein fracksausiges Arsch bin, stelle ich dem in seiner Abwesenheit mal so ein Schild in den Vorgarten. Ich sage jetzt bewusst Abwesenheit, weil wenn er anwesend ist, wird er es am 12. am nächsten Morgen erstmal wieder wegnehmen. Aber das kann der jetzt nicht, weil der ist irgendwie, weiß ich nicht, 14 Tage auf Mallorca, ja, und kommt wieder. Da kann ich ganz klar sagen, das Haus ist abgefackelt, das steht gar nicht mehr. Ja, weil irgendeiner mit der Mistgabel kommt und mit der Fackel und sagt, boah, was ein Schwein. Der will auch noch Hilfe? Kann der haben. Ja, brenne ich dem seine Hütte nieder.
Genau darauf will ich nämlich hinaus.
So, das ist der Punkt. Und ich sage es mal so, je mehr Furor, je mehr Hass wir in uns selber haben, desto mehr lohnt sich bedauerlicherweise die Frage, was ist der Kern dieses Hasses? Und der Kern dieses Hasses ist immer, immer in einem selber. Und nie im anderen, sondern es laufen natürlich genug Leute mit Problembär-Eigenschaften durch die Gegend, die dann die Projektionsfläche sind für diesen Hass. Mhm. Und was wir uns für eine zu hassende Gruppe aussuchen, das ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Ja? Aber Hass und Wut sind Kernelemente in einem eigenen unaufgeräumten Emotionshaushalt, der sehr, sehr, sehr viel mit uns und mit unseren Schmerzen zu tun hat, mit unseren Ungerechtigkeitserlebnissen, mit unseren Enttäuschungen, mit unseren Frustrationen, für die der andere gar nichts kann. Aber es ist natürlich sehr viel einfacher, jemand anders mit einer Mistgabel irgendwie aufzuspießen, als mich mit mir selber zu befassen. Das ist klar, die Mistgabel, den Schmerz der Mistgabel spürt der andere. Mhm. Bei der Selbstreflexion spüre ich meine eigenen Stellen.
Was im Zweifel viel unangenehmer ist.
Ist unangenehmer, ja, ist aber auch anspruchsvoller, muss man sagen. Das ist also nur die Haken kommen.
Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Antworten auf diese Frage, die wir bisher hier in den Staffeln hatten. Ich fand, weil es ist nämlich so, das siehst du draußen überall, auch in mir selbst, aber es gibt einfach, wo schnell mal der Gedanke, so dieses blablabla, blablabla, weißt du, und wenn du dann in den Denkprozess bekommst, so, und dann so, ah ja, gut. Vielleicht kann er oder sie gar nichts erfinden.
Ja, wir haben ja jetzt das Beispiel gehabt mit jemandem, der nicht mal Täter war, so der nicht mal die Neigung hatte, sondern der einfach so auch noch an den Pranger gestellt wurde. Ich habe in einer Gesellschaft hier gelebt, in der, ja, also gute 100 werden um mich rum gewesen sein, wahrscheinlich 150 echte Täter.
Verurteilte.
So, und nicht irgendwie die, oh ja, der hat vielleicht, sondern hier die alle Strafen über 7 Jahre, über 8 Jahre in Richtung SV. Also die schlimmsten Täter Deutschlands hatte ich als meine Nachbarn. Und das Interessante...
Sagt der Narzisst.
Sagt der Narzisst.
Ich hatte die schlimmsten.
Es ist, also ja, wenn du nach Straubing als Pädosexuelle nach Straubing kommst, dann... Ja. Darfst du das, glaube ich, dir auf die Fahne schreiben? Ja. Das Problem ist, ich hatte ja auch von anderen alles, waren ja auch alles Langstrafen. Und da ist dann was Interessantes passiert, nämlich wie sehr wir uns abgegrenzt haben von diesen Leuten. Mhm. Wie sehr viel besser der war, der nur den Polizisten erschossen hat, der den Polizisten erschossen hat, der war ja eh noch zu loben.
Ja, das war ja ein Held.
Wie viel besser der war, der nur der Bankräuber war, wie viel besser, wie wir die anderen komplett entmenschlicht haben. Da bin ich auch heute noch nicht ganz raus, aus der Art zu denken. Und wie wir uns aber, und das ist so interessant, obwohl wir genau von der gleichen Gesellschaft verurteilt wurden, genau im gleichen Gericht und jetzt am gleichen Ort sitzen.
Im gleichen Haushalt.
Haben wir die anderen als nicht menschlich betrachtet. Ja. Und es ist immer interessant, es gibt immer Gruppen, weil du hast gesagt, das ist eine Geschmacksfrage sozusagen, wen man sich ablehnt. Aber es gibt ein paar Gruppen, die sind besonders dankbare
Opfer,
klar. Und deswegen, ich kann das komplett nachvollziehen. So, man macht damit nicht nur wertet man die anderen ab, sondern man macht auch aus sich wieder was Besseres und fühlt sich dann wohl und so weiter. Ja.
Aber erinnerst du dich, wir hatten im Podcast, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ey, macht euch mal keine Sorgen, geurteilt hat der Richter, müssen wir nicht mehr machen. Mhm.
So. Also ich spreche auch immer wieder mit Leuten, mit Vergewaltigern, die zum Beispiel in die sozialtherapeutischen Anstalten könnten. Mhm. Und die dann sagen, ich gehe doch nicht in die sozialtherapeutische Anstalt, wo ja viele Sexualstraftäter sitzen, weil dann sitze ich da mit diesen ganzen Pädophilen im Kreis, wo man so denkt, so, ja, aber Schätzelein, ob das jetzt mit Vergewaltigungen, also meine das so Alter, Einbildung, ne? Wo holst du die denn jetzt her?
Ja.
Ja? Also der Punkt ist natürlich der, dass wir, und da sind wir beim Narzissmus, der Punkt ist der, dass je fragiler ich letzten Endes bin in dem Zuerkennen eines Selbstwertes, der nicht durch meine Fehler, die ich erkennen kann und muss, unterminiert wird. Je fragiler ich da bin, desto mehr suche ich mir Menschen, auf die ich herabgucken kann, weil ich mich dann besser fühlen kann. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, aber jemand, der Kinder missbraucht, der tut ja diesen Kindern wirklich ganz, 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 ganz schweren Schaden an. Da muss man sagen, ja, aber derjenige, der eine Frau vergewaltigt, also ein reales Delikt mit entsprechend schweren Folgen, wo jemand eine Langzeittraumatisierung hat, aus dem Beruf rausgeht, was weiß ich, Alkohol, drogensüchtig wird, anyway. Auch dieser Mensch ist ja aus seinem Leben rausgekickt worden darüber. Oder wenn jemand umgebracht wird. Ja. Das heißt, wir vergleichen, wir versuchen immer zu vergleichen. Und das ist letzten Endes falsch. Aber wir alle versuchen, unseren Selbstwert zu stabilisieren. Und die billigste und einfachste Form der Selbstwertstabilisierung ist, auf andere herabzugucken.
Abwertung anderer.
Abwertung. Mhm. Abwertung anderer. Das ist die billigste und einfachste Form. Und wir alle finden immer irgendwen, den wir potenziell abwerten können.
Kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die deinen Job anschauen und sagen, keinen Unterschied zu machen zwischen jemandem, der Serienbankräuber ist, also emotional, in sich drin, und jemandem, der drei Kinder umgebracht hat, zu Tode gefoltert hat.
Ja, ist jemand, doch ein Unterschied. Natürlich jemand, ist das ein Unterschied. Aber das hier, ist doch logisch.
Ja gut, aber dass du das betrachten kannst, beides ohne Emotion. Dass du sagen kannst, okay, ich nehme da jetzt diesen Hass raus, der logischerweise folgt auf die Tat. Mhm. Ne, lass mir die erste Tat weg, nehmen wir nur die zweite Tat. Dass jemand anschaut, okay, da sagt, da setzt sich eine hin und bewertet diesen Menschen neutral. Das ist für mich krank.
Das ist doch der Job, oder?
Ja, das ist der Job. Also ich habe ja, das darf man ja nicht
gut.
Ja, das darf man nicht verwechseln. Ich als Bürgerin dieses Landes habe ja auch meine persönlichen moralischen Maßstäbe und ich habe natürlich auch innere Maßstäbe, die keine juristisch professionellen sind, welche Art von Verbrechen ich in einer besonderen Weise schwerwiegend finde und welche Dinge ich dann letzten Endes weniger schwerwiegend finde. Und wir sind doch uns alle darüber im Klaren, dass schwerer sexueller Kindesmissbrauch oder Tötungsdelikte an Kindern viel, 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 viel gravierender ist als fortgesetzter Ladendiebstahl. Das würden wir doch alle unterschreiben.
Absolut.
So. Ja. Der mit dem fortgesetzten Ladendiebstahl kommt auch nicht in die Sicherungsverwahrung. Ja, der mit dem schweren sexuellen Missbrauch von Kindern.
Aber der Betrüger schon.
So. Also der Betrüger schon, ja. Das ist was ganz Normatives, da will ich mich, also Betrüger finde ich, ist ein ganz spezielles Feld, okay. Das ist alles normativ gesetzt. Man könnte ja rein theoretisch sich einen Rechtsstaat denken, der sagt, nur bei schweren körperlichen Gewaltstraftaten gibt es überhaupt die Schwelle der Sicherungsverwahrung, potenziell. So. Das hat der Psychiater nicht zu entscheiden, weil das gar nicht seine Profession ist. So. Und ich persönlich habe natürlich einen moralischen Standpunkt oder einen ethischen Standpunkt, also mir ist die Ethik ja wichtiger letzten Endes. Aber in meiner Profession, für das ich bezahlt werde als neutrale Sachverständige, habe ich meine persönlichen Ansichten in jedweder Weise da rauszuhalten. Ich habe neulich eine Kollegin getroffen, die mir gesagt hat, sie hat ein Anliegen, Leute möglichst schnell wieder aus irgendeiner Art von Verwahrung heraus zu begutachten. Ich habe kein Anliegen. Ich habe überhaupt kein Anliegen. Mir ist es vollkommen schnurz, was aus meinem Gutachten für ein Ergebnis rauskommt. Sondern ich muss mein Ergebnis erarbeiten. Und darin unterscheide ich mich nicht von einem Chirurgen. Ja. Ein Chirurg macht einen Bauch auf, hat einen riesen Ovarial-CA, das ist gestreut in die Bauchhöhle, sieht alles scheiße aus. Die Frau wird möglicherweise nur eine relativ kurze Zeit leben, sogar mit maximaler Intervention. Erstens ist nicht die Aufgabe des Chirurgen, in die OP-Wunde hineinzuheulen. Ja.
Was für ein gutes Beispiel.
Ja, das ist nicht seine Aufgabe. Der ist auch nicht dazu da zu sagen, oh, ist das alles schrecklich, ich mach die Bauchhöhle sofort wieder zu.
Kann ich gar nicht ertragen.
Das ist ja furchtbar. Ja?
Ich bin so fasziniert, ja? Das ist so krass.
Geht nicht. Ist nicht sein Job. Der hat seinen Job zu machen. So, und da macht er die Klappe wieder zu und dann muss der Frau und den Familienangehörigen sagen, so und so, das ist das Staging, das ist das, was wir machen können, das hat die und die Überlebenswahrscheinlichkeit und irgendwie am besten nehmen wir schon mal einen Notar, wie auch immer. Und wenn sie in 5 Jahren wieder zur Vorstellung kommen, dann haben wir einen super Job gemacht, dann sind sie 5 Jahre älter geworden. Gratulation. Ja, so. Das ist jetzt ein bisschen rustikal zusammengefasst, ja. Das kann man auch netter sagen. Aber was ich damit sagen will, ist...
Rustikal zusammengefasst, ja, gebe ich auch schon wieder. Point.
Ja, so. Aber das ist der Job. Das ist der Job. Ja. Und vor Gericht, das wissen ja auch viele nicht oder haben es vergessen, ich sage es eben jetzt nochmal, gibt es unterschiedliche Jobs mit unterschiedlichen Rollen.
Ja.
Und der Verteidiger, der wird dafür bezahlt, auch bei den noch unsinnigsten Sachverhalten abstruse Fragen zu stellen, weil der dafür bezahlt wird, für seinen Mandanten das Beste, was immer das Beste dann auch ist. Also ja, ja, kann auch das Beste sein, dass jemand ganz lange weggesperrt wird. Mhm. Für den Probanden selber, notabene. Für seinen Probanden vermeintlich das Beste rauszuholen. Das ist dessen Job. Das heißt, der muss parteiisch sein.
Ja.
Ja, der will den Pädosexuellen auch nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen haben, wenn er selber 2 kleine Kinder hat. Findet der gar nicht rattenscharf, will der nicht haben. Aber der muss vor Gericht so tun, ja, mit dem flammenden Schwert für seinen Straftätermandanten irgendwas rauszuhauen. Das ist dessen Job als Verteidiger. Der Staatsanwalt hat die Funktion des Anklägers. Der hat eine andere Rolle. Der Richter muss unparteiisch sein, sonst fliegt er wegen Befangenheit selber raus, dann muss man ins Gericht erinnern. So, der Richter muss unparteiisch sein. Und der Sachverständige, der liefert nur sein Fachwissen so aufbereitet, dass das Gericht damit arbeiten kann. Ich liefere sonst gar nichts. Ich habe gar nichts mit der Verurteilung zu tun. Darf ich auch gar nicht, sonst würde ich wegen Befangenheit rausfallen. Also ich meine, ich habe schon den einen oder anderen Fall, wo ich so denke, so als Laie, da könnte ich die Mordkriterien dran durchdeklinieren. Ja? Mhm. So, das ist dann aber mein private pleasure. Das ist nicht der Punkt, was ich habe, sondern ich liefere spezifisches Fachwissen, das ich so aufbereite, dass das Gericht eigenständig, kritisch damit arbeiten kann. Und das Gericht kann damit machen, was es will. Das ist so ein bisschen wie so ein kaltes Buffet mit so Schnittchen, ja. Und die sind alle richtig zubereitet. Aber ob das Gericht sagt, ach, ich nehme jetzt doch das Lachsschnittchen oder ich nehme doch lieber den Frischkäse und sagen, it's up to you, machen Sie, was Sie wollen.
Du hast für bezahlt.
Ja, eine Frage dazu. Also, du hast es gerade sehr schön vorneweg gesagt, dass es verschiedene Rollen gibt und insbesondere der Richter, die Richterin, die Rolle hat auch unparteiisch zu sein, im Gegensatz zu den Verteidigern. Frage 1, bekommst du, nachdem du Gutachten eingereicht hast, auch oft das Urteil dann...
Gelegentlich.
Okay, also manchmal weißt du auch gar nicht, wie der Fall weiterverhandelt wird. Nee. Gibt es viele Fälle, frage ich mich, in denen du das Gefühl hast, dass RichterInnen ihre unparteiische Art nicht so durchziehen, wie sie es durchziehen sollten? Also, dass sie parteiisch werden oder öfter Urteile gesprochen werden, die nicht ganz dem...
Kann ich so nicht sagen, aber ich habe natürlich schon Verständnis dafür, dass es Verfahren gibt, gerade dann, wenn Menschen noch unter dem Bereich der Jugendgerichtsbarkeit verurteilt werden, dass es Verfahren gibt, wo das Strafmaß eine große öffentliche Empörung nach sich zieht. Das kann ich in Einzelfällen nachvollziehen, aber das kann ich und darf ich als Bürgerin nachvollziehen. Ja. Und nicht als Sachverständige. Mhm.
Darf ich kurz einen Hardcut machen? Weil ich bin ja, so, habe ich im Vorgespräch schon gesagt, ich bin jemand, der gerne fragt, woran hat er gelegen? Und aufgrund meiner eigenen Neurodivergenz weiß ich, hey, es spielt oft irgendwie Körperpflege eine Rolle. Wie sieht eigentlich eine Wohnung aus? Mhm. Gibt es Kriterien, an denen du als Expertin erkennst, ah, da sollte ich genauer hinschauen?
Gut, also ich sehe Leute nur in U-Haft oder wenn sie verurteilt worden sind, in Strafhaft, in der Sicherungsverwahrung oder in sozialtherapeutischen Anstalten oder in forensischen Kliniken. So. Was die eigene Wohnung angeht, kenne ich natürlich Fotodokumentationen von den Wohnungen. Ich mache ja keine Wohnungsbegehung und ich treffe mich auch nicht mit Leuten in privaten Wohnungen, selbstverständlich.
Das wollte ich auch nicht unterstellen.
Wenn Wohnungen schwer verwahrlost, schwer verdreckt sind, dann ist es für mich in der Tat ein Zeichen, dass jemand zumindest über einen längeren Zeitraum die Struktur über sein Leben verloren hat. Aus was für Gründen auch immer. Diese Gründe können ganz unterschiedlich sein. Das können schwere Suchterkrankungen sein, das kann eine schwere Spielsucht sein, das kann eine Drogensucht sein, das kann eine schwere Depression sein, das kann eine Psychose sein. Das kann auch eine ganz schwere strukturelle Persönlichkeitsstörung sein, dass jemand überhaupt keine Struktur in seinem Leben haben kann. Also es sind ganz unterschiedliche Dinge. Und es gibt diese Wohnungen, wo man wirklich auch nicht mehr geschmäcklerisch irgendwie sagt, finde ich das jetzt ordentlich oder nicht, sondern nur sagt so,
oder in den Messi-Bereich vielleicht sogar schon
so
reinkommen.
Ja, und also wo man sich so denkt, so, da hat jemand mal die letzten 2,5 Jahre auch nach mehreren Noroviren-Attacken das Klo nicht mehr geputzt. Oh. Ja, so, ne? Und man denkt so, ja, also da kann jemand nicht mehr für sich selber sorgen. Oder da kann jemand vielleicht grundlegend nicht für sich sorgen. Mhm. Und das sind schon Dinge, die auf Persönlichkeitsstruktur Rückschlüsse ziehen lassen. Das muss man aber dann immer individuell prüfen.
Mhm. Du guckst aber auch auf alles. Deine Frage war sehr gut. Und so wie ich dich jetzt einschätze, weißt du sowohl, was die Nina jetzt anhat, als auch was der Roman anhat, als auch was ich anhat, als auch was alle Leute, die du heute getan. Genau. Und zu all denen hast du auch, so wie ich dich jetzt erlebt habe die letzten Jahre, ich sage jetzt nicht, dass du so deine Gutachten machst, aber dein Gehirn arbeitet so scheinbar und strukturierst du das ja schon und du erkennst Dinge und du verfügst über eine große Bildung. Du hast mir damals gesagt, ich weiß nicht mal, wie der Schrank heißt, den ich da habe. Ich weiß, das ist ein bisschen Biedermeier, aber ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Also ist es eine Kommode oder so? Also,
ja, ich sag's dir gleich.
Aber das wusstest du, als du es gesehen hast. Hast du gesagt, okay, genau, wer auch immer dieses hier aufgestellt hat, hat sich dabei das und das, also hat sich dabei ja was gedacht. Und das ist eine Fähigkeit, die dir natürlich als Gutachterin schon hilft. Aber das machst du ja die ganze Zeit.
Naja, also erstens sitze ich ja hier mit Leuten, die ich nicht begutachte, Punkt eins. Also das heißt, ich begutachte grundsätzlich nur Leute, für die ich einen Auftrag kriege. Ja?
Tu nie was umsonst, wofür du bist.
Genau, also genau. Also das, und ja, das fände ich auch übergriffig.
Genau, darum geht es auch noch.
Ich finde, das ist eine totale Distanzlosigkeit. Und wir alle leben ein Stück weit, oder das ist die große Gefahr, und das sind die Gefahr, ist vor allem auch die Gefahr bei den Hatern im Netz. Sie leben alle von Zuschreibungen. Sie kennen die Person gar nicht und sie leben von Zuschreibungen. Ich habe das ja selber erlebt bei diesem Online-Hate, den ich da nach einem Spiegel-Artikel, einem Experteninterview total sachlich, total trocken, staubtrocken, auch ziemlich unmissverständlich, glaube ich, wenn jemand die deutsche Sprache lesen kann und einen deutschen Text lesen kann, was man als Deutscher können sollte, dann habe ich einen Hate da bekommen. Und der war voll von Zuschreibungen. Man hat also einfach eine Zuschreibung gemacht aus dem Namen.
Ja.
Und hat gesagt, aus diesem arabischen Namen, der nur ein arabischer Name ist, muss sie Araberin sein. Sie muss kulturell aus dem arabischen Raum kommen, zwangsläufig. Und sie ist hier dazu da, um vor Gericht Vergewaltiger zu verteidigen. Da muss man sagen, da sind schon mehrere Dinge falsch.
Also erstens, sehr viel falsch.
Gehe ich davon aus, ich war nie in der arabischen Welt, aber ich gehe davon aus, dass auch mehrheitlich in arabischen Ländern die Vergewaltigung von Frauen trotz alledem ein Straftatsbestand ist. Nicht in allen Ländern, nicht in allen Rechtssystemen, das ist schon klar, aber ich gehe davon aus, dass mehrheitlich auch Menschen mit arabischer Nationalität, also im arabischen Raum, ein Unrechtsbewusstsein für Gewalttätigkeit haben. Das ist mal das ist eine Unterstellung allgemeiner Art. Das Zweite ist, dass man als Sachverständige natürlich nicht verteidigt, weil das haben wir jetzt gelernt, das machen Verteidiger, das machen Rechtsanwälte, das sind Juristen, die werden dafür bezahlt, und psychiatrische Sachverständige haben gar nicht Jura studiert und werden dafür nicht bezahlt, das ist auch nicht deren Job. Das Dritte ist, dass man ganz schlecht Gutachten erstatten kann über Leute, die man überhaupt gar nicht hat begutachten sollen und wo man gar nicht in dem Strafverfahren war. Da wird es dann, wie soll ich sagen, intergalaktisch. Also
kannst du dich auch nicht dagegen wehren.
Aber das sind Zuschreibungen.
Also zur Erklärung kurz, Nachla wurde damals angegriffen in einem Verfahren in Hamburg, bei dem mehrere Jugendliche eine Art Gruppenvergewaltigung in einem Park begangen haben. Und da wurdest du halt gefragt, einfach so objektiv, also vom Spiegel.
Ja, genau, was das mit Migration zu tun hat. Und da habe ich eine sehr kritische Antwort gegeben und bin witzigerweise dafür aus aller rechten Ecke besonders verschossen worden.
Ja, weil die Leute natürlich auch, weil der Gutachter ist natürlich eine der Zielscheiben. Schau mal, jeder kennt das Wort unzurechnungsfähig. Mhm. Wieso überhaupt? Es spielt so eine geringe Rolle in der Justiz. Aber dieses schuldunfähig.
Aber das Interview ging überhaupt nicht darum. Das Interview ging darum, dass wir ein Phänomen haben. Wir haben einen starken Anstieg von Gruppenvergewaltigungen. So. Über Jahre hinweg in der Bundesrepublik war Sexualkriminalität rückläufig. Über Jahre hinweg. Jetzt steigt sie wieder an. Das muss man mal einmal ganz klar festhalten. Und sie steigt wieder an seit ein paar Jahren. Und ich wurde gefragt, was hat das mit Migration zu tun? Das ist keine ganz unheikle Frage. Und ich habe darauf eine sehr kritische Antwort gegeben. Ich habe nämlich darauf eine Antwort gegeben dahingehend, dass es mit einer bestimmten Form von Migration sehr wohl zu tun hat. So. Und es ging überhaupt nicht um dieses Verfahren, weil ich gar nicht in dem Verfahren war. Abgesehen davon, dass man auch nicht auf einem laufenden Verfahren reden kann als Sachverständiger. Aber ich war gar nicht in dem Verfahren. Ich war auch gar nicht in Hamburg. Ich hatte mit dem ganzen Verfahren nichts zu tun. Ich kenne auch die ganzen Täter nicht. Dieses Verfahren hat dann Urteile nach sich gezogen, die in der Öffentlichkeit sehr kritisch diskutiert wurden, was ich verstehen kann.
Auf jeden
Fall. Und was ich nicht bewerte, aber wo ich die Empörung der Bürger verstehen kann. Und diese Empörung hat etwas sehr Positives, nämlich auf der einen Seite das Bewusstsein dafür, dass sexuelle Gewalt nicht richtig ist, dass sexuelle Gewalt ein Verbrechen ist, dass wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der es keine sexuelle Gewalt gibt. Das heißt, diese Art der Empörung ist eigentlich gut gemeint. Sie wird aber dann schräg und dann wird es wirklich weird, wenn man dann sich irgendeine Naht zusammenkonfabuliert, die überhaupt nicht stimmt. Und eine Frau, die mit diesem ganzen Ding nichts zu tun hatte und die vor allen Dingen etwas ganz anderes gesagt hat, Klammer auf, was man im deutschen Text lesen kann, Klammer zu, dann ins E-Mail-Fach scheißt, ja, und ihr wünscht, dass sie vergewaltigt werden soll. Wow. Und man muss sagen, so Schätzelein, aber wir hatten doch gerade die Diskussion, dass wir das alle nicht gut finden.
Ja, weil da kam so viel zusammen. Du bist natürlich die Zielscheibe. Und man kann wieder auf eine Frau schimpfen, was sie eigentlich machen wollen. So.
Genau, das ist ja immer am Schimpfen.
Das muss dann irgendwie erstmal wieder schaffen, so, ne? Aus dem Konstrukt dann wieder die Frau rauspicken, auf die du schimpfen kannst, dann noch mit dem Namen und dann passt das alles.
Aber erstmal eine spannende Perspektive zu sagen, hey, da ist eigentlich eine gute Intention hinter.
Ja, das ist eine gute Intention.
Obwohl ich da vielleicht noch ein kleines bisschen differenzieren würde, da machen sicherlich auch noch Menschen einen Unterschied zwischen, ja, hat jetzt hier ein Deutscher die Straftat begangen oder jemand anderen, das ist ja auch noch ein Fall. Also ich beobachte das nur. Aber die Perspektive auf die Intention, die finde ich richtig spannend. Die habe ich noch nie eingenommen. Danke dafür. Mhm.
Vielleicht ergänzend dazu eine Frage, die mich schon seit ein paar Minuten beschäftigt. Also du wurdest ja in diesem Kontext sehr schnell zum Feind als Gutachterin. Mhm. Wie ist das, wenn du wirklich in der Sicherheitsverwahrung mit Tätern in Kontakt trittst, also Gutachten erstellst? Wie sind diese Leute dir gesonnen? Bist du per se der Feind? Bist du per se jemand, der eine Gefahr aus Sicht des Täters für den Täter selbst darstellt? Oder wie ist die Haltung dir gegenüber in der Regel?
Also wenn ich per se für die Täter der Feind bin, dann lehnen die Leute das Gespräch ab und dann wird es ein Aktengutachten, weil die Leute müssen ja nicht mit mir sprechen.
Okay, die haben immer noch das gute Recht zu entscheiden.
Die haben das Recht zu entscheiden, zu sagen, ich lasse mich explorieren oder nicht.
Okay.
Das heißt, wenn die sich explorieren lassen, und es gibt ja sogar Leute in der Sicherungsverwahrung, die versuchen, auf das Gericht einzuwirken, dass ich die Leute begutachte, weil sie ein Gutachten von mir haben wollen. Mhm. Also insofern bin ich dann erstmal nicht der Feind oder sehen mich nicht als Feind an. Und die Leute, die mich per se als Feind ansehen, die reden gar nicht mit mir. Also das ist relativ schnell erledigt.
Dann andersrum vielleicht. Ja. Die Leute, die das Gutachten gerne von dir hätten, begegnet dir das da sehr häufig, dass du sie dabei ertappst, wie sie versuchen, dich zu manipulieren und das Gutachten
natürlich sehen müssen? Ja, das gehört ja dazu, aber das macht mir ja nichts. Also wenn Leute bewusst zum Beispiel auch sagen, also ich möchte gerne ein Gutachten von der Seimi haben, dann frage ich auch nach, zunächst, bevor das Gespräch eigentlich beginnt, und sagt, ja, Sie wollten ja sozusagen ein Gutachten von mir haben. Darf ich mal fragen, was verbinden Sie für eine Hoffnung oder was verbinden Sie für eine Erwartung? Also ich kläre schon auf, dass ich nicht die Erwartungsfee bin. Ne? Also erwarten kann man viel, aber das interessiert mich auch nicht. Aber was mich interessiert, ist die Erwartungshaltung. Was hat der für ein Mindset? Ja. Wie kommt der drauf? So. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Aspekte. Es gibt ja zum Beispiel Probanden, also Mithäftlinge, die von mir begutachtet worden sind, die dann sagen, das war ausführlich und das war fair. Also finde ich alles ganz richtig, aber fand es nicht immer so ganz, bin ich ganz so einfach, aber es war fair oder die ist klar oder es hat mir eine Perspektive eröffnet, wo jemand sozusagen seinem Mithäftlingskumpel irgendwie sagt so, also fragt das mal, weil kann man echt nicht anders sagen, die macht einen fairen Job. So. Dann gibt es natürlich Sachen wie wir mit dem Podcast oder Fernsehen oder auch Bücher, wo Leute sagen, ja, ich kenne sie aus dem Fernsehen und ich habe da mal irgendwie was gehört, das hat mir gefallen, wo ich so denke, ich glaube, sie machen das fair. So. Und das sind ja unterschiedliche Dinge. Also das kann man klären, aber es ist natürlich ganz klar, dass ich darüber aufkläre, dass ich unparteilich bin, dass ich nicht das Ergebnis meines Gutachtens habe. Also ich sage denen das auch ganz offen, wenn ich mit ihnen hier spreche, ich weiß nicht, was rauskommt. Ich weiß wirklich nicht, was rauskommt. Das weiß ich erst, wenn ich am Schreibtisch sitze und es zusammenschreibe. Erst dann sehe ich, wohin die Kugel läuft. Mhm. Im Gespräch weiß ich das nicht. Und auch das ist wichtig für den Probanden, dass der nämlich weiß, dass ich nicht mit einem vorgefassten Mindset komme. Mhm.
Darf ich fragen, was ist für dich schwieriger zu begutachten? Jemand, der seine Tat bereut oder jemand, der glaubt?
Das ist mir völlig egal, ob der bereut oder nicht bereut. Ich kann beide begutachten. Und das ist auch nicht, das eine ist nicht schwieriger als das andere.
Das ist die Antwort. Das ist nicht schwieriger als das andere. Okay.
Eine Sache noch zu der Frage vorher. Ich war ja zweimal in meinem Leben wurde ich ausführlich begutachtet. Beim ersten Mal hatte ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Beim Entlassungsgutachten, wenn ich mich recht erinnere, habe ich tatsächlich gesagt, ich würde gerne eine Frau einen Mann vorziehen, einfach weil ich nach, ich glaube, ich habe das Anwalts, ja, natürlich, da lachst du jetzt. Und es ist auch, und es hat auch, auch es ist auch, das Ding war ja so, ich hatte das irgendwie so begründet mit, ey, ich habe jetzt nach 9 Jahren Männern, ich kann das nicht mehr, ich rede nicht mehr mit Männern. So, und irgendwie war das dann auch eine Frau und das war auch super halt. Ich hatte auch das Gefühl, dass mir eine Frau fairer gegenübertritt, weil ich aber so eine negative Erfahrung beim ersten Gutachten gemacht habe. Das war so dieser Arztmoment. Ich komme rein und da ist dieser Alpha-Mann, der Chefarzt, Arzt ist von der forensischen Klinik mittlerweile auch und der mir von Anfang an, wahrscheinlich hatte ich meinen Schwanz auch draußen, als ich reinkam,
aber es geht um zwei Egos dort.
Er packt ihn auf den Tisch und er hatte zwei Tage lang keinen Bock auf mich.
Kann ich mir zu gut vorstellen.
Und ich war so, okay, gib mir den Intelligenztest, ich räume jetzt ab und so, dann wie nur 123, kann nicht sein, so lass mal nochmal machen.
Und du bist auch in der Competition mit drin, ne?
Ich habe gebettelt, ich habe so wörtlich gesagt, ich möchte das Ergebnis sehen, ich glaub's nicht. Und es war richtig scheiße und es passiert mir eigentlich mit Frauen nicht.
Weil diese Competition und dieses Ego-Problem wahrscheinlich etwas seltener auftritt, als wenn zwei Männer sich begegnen. Ne? Und einer von denen hat ja schon ein gefährliches Ego.
Oh, also ich habe dich angesprochen gehabt zum Thema Narzissmus. Ist, glaube ich, ein großes Thema. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, aber spielt Narzissmus eine Rolle bei den Menschen, die du begutachtest? Glaubst du, es ist häufiger als bei den anderen Leuten, die dir so begegnen? Oder wie würdest du es einordnen im Kontext forensische?
Also bei den schuldfähigen Probanden mit schwerer Gewaltkriminalität, auch mit Sexualkriminalität, und jetzt lasse ich die Pädophilen raus, die Pädophilen haben das Problem, da spielt pathologischer Narzissmus eine große Rolle. Ja? Also die Cluster-B-Störungen, also Dissozialität, Borderline-Struktur, narzisstisch, histrionisch, weniger histrionisch, mehr bei den Frauen, aber also auch gerade bei misogynen Delikten, bei frauenfeindlichen Delikten, Vergewaltigungen, ist es eine große Rolle,
Sind die schwerer zu begutachten?
Nein, also wenn jemand sehr narzisstisch ist, also man kann, ich werde ja immer gefragt, kann man sich nicht irgendwie vollkommen verstellen? Also erstens rate ich davon ab, weil das Gegenüber weiß gar nicht, auf was ich achte. Und was für mich in einem Gespräch überhaupt irgendwann der relevante Moment ist, und das weiß ich vorher auch noch nicht, weil ich ja gar nicht weiß, was auf dem Schnittchenballett da irgendwie geboten wird. Ja? Also ich weiß ja gar nicht, was ich da kriege, ob irgendwie Frischkäse oder Lachs oder Schinken oder so. So, ich gucke ja mal, was darauf ist. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man sich im Grunde in einem mehrstündigen Gespräch nicht komplett verstellen kann. Und das dritte ist, dass die Persönlichkeit immer durchtönt, auch in der Frage, wie man formuliert, was man formuliert, wie man etwas sagt. Und da sieht man Denkmuster. Und man sieht natürlich das Delikt. Also ich habe ja einen großen Vorteil. Ich habe Informationen aus den Straftaten. Und es gibt natürlich einfach bestimmte Straftaten, die kann man auch nur professionell machen, wenn man über bestimmte Eigenschaften verfügt. Also ein ganz professioneller Bankräuber, professionell im Sinne von hoher Output, hoher Gewinn, hohe Kontrolle über die Situation.
Und auch eine Serie,
so, ja. Der muss eine natürliche Autorität haben. Und er muss eine unglaubliche Selbstbeherrschung haben, ein großes Selbstvertrauen haben, dass er so viel natürliche Autorität ausstrahlt, dass er zum Beispiel von einer Waffe gar nicht Gebrauch machen muss, weil der in der Regel der Bankräuber das gar nicht will. Oder er kommt sogar mit einer unechten Waffe oder einer ungeladenen Waffe. Das heißt, er muss vorher schon so viel Budenzauber machen, dass alle Leute das tun, was er will, damit er gar nicht in die Problematik kommt, dass irgendjemand seine ungeladene Waffe mal ansieht und sagt so, sag mal, hast du da überhaupt eine Munition drin? So, wenn das passiert, dann hat er verschissen. Ja, das ist ganz klar. So, das heißt, man muss erstmal wissen, was habe ich für Eigenschaften, um überhaupt professionell so ein Delikt zu begehen. So, und damit sitzt mir ja schon jemand mit einem bestimmten Kompetenzfeld gegenüber. Das andere ist, was du beschreibst, es gibt ja in der Tat die mann-männliche Kombination von Sachverständigen und Probanden. Und du bist ja einerseits allein schon ein sehr großer Mann. Du bist ein Mann mit einer großen Raumpräsenz. Du bist ein Mann mit einer sehr extroverten Ausstrahlung. Das heißt, du bist so ein Alpha-Typ. Und dann kommt jetzt jemand anders ran, der hat seine Sozialisation auch als Alpha oder möglicherweise auch in seiner Persönlichkeit. Und da gibt es die Gefahr. Das muss nicht sein. Nicht? Wenn jemand sehr reif ist, kann er das anders verbuchen. Aber es gibt die Gefahr, dass da so eine Competition ist in einem Alpha-Bereich. Bei Frauen gibt es das in dieser Weise natürlich nicht. Mhm. Da gibt es aber den anderen Faktor, dass die Manipulativität eine andere ist. Eine andere Manipulativität. Manipuliert wird bei beiden, aber es gibt eine andere Manipulativität, dass man so die Frau als hübsche, kleine, nette, charmante sozusagen auf der Frauenebene adressieren kann.
Das würde ich nie tun, das habe ich mein ganzes Leben noch nicht gemacht.
Das andere ist, dass es natürlich auch atmosphärische Eigenschaften gibt, die werden nie thematisiert, aber die Situation mit einem heterosexuellen, telaiophilen Mann, also mit einem Mann, der auf erwachsene, auf reife Frauen steht, also reife Frauen im Sinne von anatomisch matur entwickelte Frauen steht, jedwede Alter, das ist egal, ist atmosphärisch ein anderer, als wenn man einem Mann gegenüber sitzt, der in der Naht kernpädophil ist. Ja, das ist eine andere Schwingung, das ist eine andere Atmosphäre, das ist eine andere Interaktion. Das heißt, es gibt ganz viele Dinge, die das mit beeinflussen können. So. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die per se sehr manipulativ sind und die dann erstmal ihr ganzes Manipulationsrepertoire raushauen. Ja, ich habe jemanden, das ist ganz, ganz lange her, jemanden begutachtet, hat in seinem Leben zwei Leute umgebracht. Das erste als Jugendlicher hat er einen Rentner irgendwie umgebracht, weil er da Bock zu hatte. Und dann hat er 9 Jahre Jugendstrafe gemacht, ist abgeholt von Vater, hat erstmal eine Waffe bekommen. Und ein paar Jahre später hat er jemand anders gewissermaßen standrechtlich erschossen, weil er irgendwie auch Bock darauf hatte, jetzt nochmal eine Tötung zu begehen. Mhm. Und dann ist er in lebenslange Haft gekommen. Und dann kam der zur Begutachtung irgendwann nach vielen, vielen Jahren. Und das fing schon an, dass der reinkam, reingebracht wurde und ich stand da in dem Raum und ich weise ja dann den Leuten den Platz an und sage, wo sie sitzen sollen. Und er sagt, ha, so eine kleine Frau und das bei meinen Straftaten. Da hatte der schon bei Manipulation, hatte der die 2 Punkte auf der PCLR schon voll. Ne? Ja, war schon mit dem Thema durch. So, und das zog sich so durch. Und was derjenige nicht weiß, ist ja, was ich damit mache. Ja, also von daher, irgendwann kriegt man immer ein Bild von jemandem und mir ist egal, was rauskommt. Es ist sein Gutachten, es ist sein Leben. Es ist nicht mein Leben, es ist nicht mein Problem. Das muss man sich immer klar haben. Ich habe ja gar keine Aktien in der Nummer.
Wie laufen denn solche Begutachtungen oder Beurteilungen überhaupt ab?
Ja, also zunächst die Aufträge bekomme ich von der Justiz oder von den Kliniken oder von den Justizvollzugsanstalten. Also ich mache keinerlei Privatgutachten. Ich bekomme die Akten und zunächst muss ich mir nach der Aktenlage ja ein Bild darüber verschaffen, worum es eigentlich geht. Und dann kläre ich ab, ob jemand mit mir spricht, ob die Person überhaupt bereit ist, mit mir zu sprechen. Wenn das der Fall ist, dann mache ich Termine oder einen Termin oder mehrere Termine. Und dann wird es eben ein Vier-Augen-Gespräch. Ich arbeite ganz altmodisch mit Papier und Kuli. Also ich sitze da und schreibe mit. Mhm. Ich habe mal vor ganz, ganz langer Zeit ganz kurz mal die Idee gehabt, einen Laptop mitzunehmen. Aber ich finde diesen aufgeklappten Bildschirm extrem störend in der Kommunikation. Ja. Deswegen schreibe ich mit. Und ich sitze in einem, also möglichst ruhigen Raum mit dem Menschen. Ich habe ganz wenige Situationen gehabt, wo ich, also abgesehen von Covid, das zähle ich jetzt nicht, das waren ja andere Gründe, also wo ich aus Gründen der Risikosituation in einem Trennscheibenraum saß. Ich habe aber auch schon mit Leuten in einem Trennscheibenraum begonnen, wo ich dann nachher der JVA gesagt habe, ich brauche diesen Trennscheibenraum nicht und ich möchte gerne das Gespräch weiterführen in einem anderen Setting.
Trennscheibe ist wirklich, da sitzt der Besucher auf der einen Seite, dann ist es eine Scheibe wie in einem Aquarium, auf der anderen Seite sitzt der Gefangene und man begegnet sich nicht körperlich.
Also ist eine Panzerglasscheibe.
Ist eine Besuchsform, ist so die strengste Besuchsform in der JVA.
Also ich habe selber, ich führe ja keine Statistik, aber ich würde sagen, ich habe vielleicht 6, 7 Mal, vielleicht auch 8 Mal, aber mehr sicherlich nicht, in einer JVA gesagt, dass ich mit jemandem nicht alleine im Raum sitzen kann. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, entweder dass Beamten dabei sind, was nicht so gut ist, oder dann eben einen Trennscheibenraum. Aber das ist im Promillebereich, dass das vorkommt. In der Regel sitze ich mit Leuten face-to-face am Tisch.
Für mich jetzt als Proband, du hast nicht so viele Möglichkeiten am Anfang. Also gerade wenn das Gutachten vom Gericht vor der Verhandlung bestellt wird, da kannst du den Gutachter nicht aussuchen. Später diese Gutachten, die Verteidigung zum Beispiel beantragt, da suchst du dir einen Gutachter. Da gehst du jetzt aber auch nicht unbedingt jetzt, na, wer ist mir der Sympathischste, sondern dann, bei uns, die Leute, die jetzt in meiner Gruppierung oder so, die sind immer nach Gewicht gegangen. Deswegen ist natürlich dein Name auch interessant. Da gibt es nämlich den Nedopil und dich. Und das sind so die, die meiner Meinung nach am meisten Gewicht haben vor Gericht. So denkt halt der Gefangene, ob das dann wirklich so ist oder nicht. Und ich konnte auch nicht entscheiden, ob ich das Gutachten in der JVA machen möchte, sondern ich wurde abgeholt, ich wurde in ein anderes Gefängnis gebracht, hab dort die erste Nacht verbracht, bin dann in die forensische Klinik gebracht worden, wieder in das andere Gefängnis, hab die zweite Nacht dort verbracht und bin dann am nächsten Tag wieder in die forensische Klinik. Mhm. Also ich hatte einen Transport sozusagen, was sehr, sehr unangenehm ist für Gefangene. Sehr, sehr unangenehm, weil du bist in den verdrecktesten Zellen, du weißt nicht, was passiert.
Also das mache ich so nicht. Mhm. Ich bin aufsuchend tätig. Ich komme dahin, wo die Probanden sitzen. Also ich fahre ins Gefängnis, das mache ich bundesweit. Zum Privatgutachten will ich noch sagen, Privatgutachten meine ich, wenn der Gutachter von der Partei selbst bestellt wird und nicht von der Justiz beauftragt wird. Wenn ein Proband und sein Verteidiger, seine Verteidigerin sagen, wir wollen gerne den oder die Sachverständige XYZ, wenn sie schon als Justiz jemanden beauftragen, dann würden wir gerne den haben. So. Und die Strafvollstreckungskammer zum Beispiel sagt so, ja, da haben wir nichts gegen. Wenn Sie den auch haben wollen, können wir uns gut drauf einigen. Dann frage ich mal an, ob der oder die Zeit hat. Ja, dann ist das kein Privatgutachten, okay, weil ich werde bezahlt von der Justiz. Mhm. Was ich mit Privatgutachten meine, man kann mich nicht anrufen. Die Mails bekomme ich ja auch. Und als private Person, als Strafgefangene oder so oder auch als Verteidiger und sagen, wir würden gerne auf eigene Kosten bei Ihnen einen Gutachten in Auftrag geben. Da muss ich sagen, das mache ich nicht, sondern ich will den Rechtsstaat als oder eine Institution, die JVA, die Klinik, wenn die Klinik sagt, wir brauchen eine Zweitmeinung, irgendwie in dem Fall, anyway. Aber ich will eine Institution als Auftraggeber und die bezahlen mich auch und keine private Person.
Da geht es auch wieder um die Parteilosigkeit, ja, Unparteilichkeit.
Genau. Ja. Okay, macht Sinn. Ich habe es damals auch nicht, also keins meiner Gutachten habe ich selber bezahlt. Mhm. Ja.
Ich hätte vielleicht noch eine Frage für unser Publikum, die jetzt nicht unbedingt immer mit Menschen in der Forensik zu tun haben. Aber
oder im Knast.
Oder im Knast, aber durchaus mit Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsanteilen. Mhm. Da bin ich wieder bei den Signalen. Woran erkenne ich das? Unterbrechen die mich öfter? Oder also versuchen sie irgendwie die Kontrolle über die Situation zu behalten, indem ich meine Meinung nicht äußern darf? Oder sie mich und meine Meinung nicht akzeptieren. Gibt es da Anzeichen, wo ich, also auch hier Red Flags?
Ja, zunächst mal muss man ja trennen zwischen gesundem Narzissmus und pathologischem Narzissmus. Mhm. So. Also gesunde narzisstische Anteile befähigen einen Menschen ja dazu, so viel Selbstvertrauen in sich zu haben, dass er davon überzeugt ist, in irgendeiner Weise irgendwas Sinnvolles in seinem Leben machen zu können. In jedweder Weise. So. Wenn wir nicht alle ein Mindestmaß an narzisstischem Selbstvertrauen in uns hätten, könnten wir jetzt nicht eine Stunde einen Podcast aufnehmen und auch noch glauben, dass wir die Leute damit irgendwie interessant unterhalten. Mhm. So. Jemand, der sich äußerlich pflegt, der sich um sein Äußeres kümmert, hat eine gesunde narzisstische Eigenschaft. Erstmal eine gesunde Eigenschaft der Selbstliebe. Das ist ja alles nicht pathologisch. Pathologisch ist es dann, wenn die Selbstwertstabilisierung zu Lasten anderer geht und andere entwertet werden, andere geschädigt werden, andere entwürdigt werden, andere gedemütigt werden, andere mit ihren Interessen in einer Beziehung nicht mehr Raum bekommen, wenn der andere eigentlich nur noch den Wert hat, Klaqueur zu sein, also Applausgeber zu sein, dann ist es kritisch. Oder wenn man immer wieder manipuliert wird, also von seinen eigenen Interessen abgebracht wird und immer wieder sozusagen auf den Track des Gegenübers kommt, wo man eigentlich sagt, so scheiße, da wollte ich gar nicht hin. Ja, das sind maligne narzisstische Eigenschaften und die sind eine Bürde in einer Beziehung. Das muss man ehrlicherweise sagen. Das ist dann, also jeder kann sich ja betten, wie er liegen will, aber das ist dann schwierig.
Und Beziehung muss nicht immer Mann-Frau-Liebesbeziehung sein, sondern eine ganz normale zwischenmenschliche Beziehung. Kann auch eine Eltern-Kind-Beziehung sein, kann auch oder eine Jobbeziehung halt.
Ja, klar.
Jetzt habe ich noch eine aufbauende Frage dazu. Ich habe selber Erfahrungen gemacht mit einem malignen Narzissten, wo es auch schon Unterlagen zu gab, dass seine fehlende Empathiefähigkeit und so weiter vorliegt. Und dieser Mensch hat dann irgendwann eine Psychose entwickelt. Das war nicht das erste Mal und auch nicht das letzte Mal. Aber ich stelle mir die Frage, ob Menschen mit malignem Narzissmus ein erhöhtes Risiko haben, Psychosen zu entwickeln, möglicherweise auch aufgrund von dieser fehlenden Bestätigung, die Ohnmacht, die sich entwickelt im Leben. Nee. Oder ob das ein Irrgedanke ist.
Nein, gibt es keine Korrelation. Im Gegenteil, Narzissten sind ja relativ hoch strukturiert und eine Psychose ist ja ein kompletter
Kontrollverlust.
Strukturverlust letzten Endes. Mhm. Und eine Psychose ist auch eine Brüchigkeit der Informationsverarbeitung. Ja. Also das führt wieder in das dualistische Bewusstsein zurück. Also bei Psychotikern werden die Ich-Grenzen brüchig und sie erleben den Verlust der Meinhaftigkeit. Kontrolle und das hat mit Narzissmus nichts zu
tun. Sicher kommt.
Er verliert sich, ja. Aber es kann sich auswirken später in der Frage, wie sehr er auf Behandlungsangebote von Ärzten eingeht, weil er als profunder Narzisst im Zweifelsfalle natürlich immer sowieso besser weiß, was für ihn besser ist und die anderen keine Ahnung haben. Das kann also nachher im Behandlungskontrakt kann das eine Rolle spielen und dann ist auch die Frage, wie schwer ausgeprägt ist die Psychose. Und also wenn jemand wirklich eine hochakute schizophrene Psychose hat, ist es relativ wurscht, ob der narzisstisch ist oder nicht, weil dann ist man so verrückt.
Aber tatsächlich danach ist es interessant, und das ist nämlich genau der dann die 4 Wochen Klinik bekommt und dann aber nach einer Woche schon wieder rauskommt, weil er die Leute dort so zulabert, dass alles passt. Und wo die Korrelation besteht, ist zwischen malignem Narzissmus und der Häufigkeit, wie sich Straftaten begehen. Ja,
das
da
gibt es
eine ganz deutliche Korrelation, weil alles da drin schreit natürlich. Ich bin ja eben bis auf die Borderline-Klasse B-Persönlichkeitsstörungen, so wie sie sind, irgendwie nehme ich ein paar mit. Und diese Kombination, irgendwie Narzissmus, dissoziale Verhaltensstörung, die ist natürlich tödlich. Mhm. Also die führt zu Straftaten. Und wenn du jetzt mich anguckst und dann immer so denkst, so, ja, aber der müsste doch eigentlich, ja genau, ein Viertel seines Lebens war ich schon im Knast.
Ja.
So, und es war mal ein Drittel meines Lebens. Ich habe mich bloß die letzten Jahre gut gehalten. Also,
ja, es wird mit 90 wird's richtig gut. Da fällt's kaum noch
ins Gewicht.
Also vielleicht kann man sagen an alle, es ist nicht entscheidend, von welchem Punkt aus man startet. Es ist entscheidend, an welchem Punkt man ankommt.
Oh, ja, ein Schluss.
Ich glaube, besser. Das ist der perfekte Schluss. Und du wolltest es gerade sagen.
Also was mir nochmal ganz wichtig ist, festzuhalten. Erstens, eine psychische Erkrankung ist überhaupt nicht identisch mit Täter sein oder Täter werden. Also ganz viele Menschen mit unterschiedlichen psychischen Erkrankungen haben überhaupt gar kein erhöhtes Risiko dafür, Straftäter zu werden. Das muss man ganz klar festhalten. Und es gibt eine Unmenge an psychischen Erkrankungen, die wir in der forensischen Psychiatrie überhaupt nicht sehen. Punkt eins. Punkt zwei, wenn jemand eine Diagnose hat, heißt das noch lange nicht, dass er schuldunfähig ist oder vermindert schuldfähig ist. Gerade im Bereich der Persönlichkeitsstörung ist es in der Regel so, dass man trotzdem mit einer Persönlichkeitsstörung voll schuldfähig ist. In der Regel ist es so, dass man mit einer Schizophrenie vermindert schuldfähig ist, aber nicht schuldunfähig ist. Schuldunfähigkeit sind die absoluten Ausnahmebestände. Darüber entscheidet das Gericht, aber auch in der Regel führen die meisten Diagnosen nicht zu einer Schuldunfähigkeit. Und wie gesagt, man kann auch psychische Störungen, psychische Auffälligkeiten haben. Die sind aber dann nicht so schwerwiegend, dass sie in unserem zweispurigen Strafrecht dazu führen, dass sie in der Schuldminderung in irgendeiner Weise Berücksichtigung finden.
Hoffentlich. Also ich meine, wie gesagt, wir haben schon so viel zusammen gemacht. Ich habe mit keinem anderen Experten mehr zusammengearbeitet als mit dir. Und ich hoffe, dass meine werten Kollegen hier diese Liebe spätestens jetzt auch teilen konnten, weil das letzte, was wir geführt haben, haben wir bei uns in der Wohnung geführt, da war der Research Andy dabei. Der war danach
Chiffoniere ist es im Übrigen. Der Schrank heißt eine Chiffoniere.
Und der Andy war danach so, also ich denke, ich bin ein guter Redner. Und dann kommt sie und ich möchte nichts mehr sagen. So,
das denke ich mir seit dem Hallo heute Morgen.
Also es ist einfach ein Fest, dich reden zu hören und ich danke dir vielmals, dass du hier warst. Es ist ja auch der Gangster, der Junkie und die Herren, hey, da musst du auch Vertrauen haben, dass du dich da reinsetzt. Hast du gemacht.
Ja, vielen Dank dafür.
Vielen, vielen Dank überhaupt für deine Arbeit. Und jo, hast du noch was, was die Leute gerade supporten können?
Es wird ein neues Buch geben. Nicht im True Crime Format. Ich möchte mich aus dem Sektor ein bisschen verdünnisieren, weil ich glaube, dass wir ganz grundlegend andere Probleme haben als die individuellen desaströsen Schicksale mit individuellen Gewaltstraftaten, sondern mich beunruhigt die Situation, die wir jetzt in der Gesellschaft haben, mit dem Vertrauensverlust in die Demokratie, mit dem Vertrauensverlust in die Informationen, mit dem Schwinden der Fähigkeiten, Informationen aufzunehmen, mit der zunehmenden Hetze, mit unserer Überforderung, mit Fake News umzugehen, weil wir jetzt medial auch in einer Situation sind, die wir so vorher nicht hatten. Und mir liegt letzten Endes viel daran, meine Erkenntnisse aus dem Umgang mit Menschen, die ja schwer scheitern, ja, schwere Gewaltkriminalität ist immer ein schweres Scheitern, daraus gewissermaßen mit der anderen Perspektive zu gucken, wer können wir sein, welche Ressourcen haben wir und wofür steht das Scheitern, dem wir vielleicht anheimfallen könnten. Und wenn ich dazu beitragen kann, dass wir wieder ein bisschen mehr zivilisierter auf uns schauen, dann fände ich das ganz gut. Also das Buch ist mental in der Pipeline, aber es ist noch nicht geschrieben, aber es wird kommen.
Ich möchte davon erfahren.
Ich bin so froh, weil das ist genau der Kampf, in dem ich dich kämpfen sehen will.
Und gewinnen sehen
will. Tatsächlich, weil dich brauchen wir. Ohne dich geht's nicht. Also, let's go!
Das war jetzt Lovebombing vom
Narzissten. Nee, ist es nicht. Hör mich auf.
Nein, ich wollte gerade noch sagen, ich enthalte mich vom Glaubenskrieg.
Ja, falsche Einstellung dafür. Darüber reden wir, sobald ich wieder reden kann.
Darüber reden wir, wenn ich das möchte.
Okay, bei Nachla, bei dir ist es, du bist auf den Weg gekommen. Weil am Anfang, als du das erlebt hast, weißt du, ich habe das mitbekommen, wie du Hate auf diese Art das erste Mal. Ich meine, Leute, die Social Media viel machen, wir mussten das alle lernen. Mhm. Einfach wildfremde Leute geben dich mit falschen Vorstellungen, buttern die dich nieder aus Wisconsin, from all places.
Genau.
Ich habe das ja damals bei dir gesehen, so wie das passiert ist. Und ich bin froh, dass das, was rausgekommen ist, nicht Resignation ist, sondern Wille, da das in die richtige Richtung zu bewegen. Deswegen danke dafür auch. Also.
Danke für deine Energie, danke für deinen Input. Und vielleicht nach draußen, wenn ihr Input an uns geben wollt oder Fragen und Feedback habt, schreibt uns gerne Mail an geota@swr3.de.
Und lasst auch gerne in den Kommentaren bei Spotify da, was sind eure drei größten Learnings aus dieser Episode.
Und damit sind wir raus. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Telephobia. Da hilft euch Host Lea bei Telefonanrufen, die ihr schon seit Ewigkeiten vor euch hinschiebt. Egal, ob es das Telefonat mit einem Helden eurer Kindheit ist, der erste Kontakt zwischen Vater und Tochter nach vielen Jahren Funkstille oder das Gespräch mit einem eigenen Fluchthelfer. Und wir dürfen bei den Gesprächen dabei sein und mithören. Vielleicht habt ihr auch so einen Anruf, der euch einfach nicht mehr loslässt. Dann schickt gerne Nachricht an telephobia@br.de.